Ich habe ja wegen Viva die Schule abgebrochen,
ja.
Weil es natürlich interessanter war, beim Fernsehen zu arbeiten, als in die Schule zu gehen, irgendwie mit 17.
Ja, ja.
Und habe dann sehr schnell eine Angst vor einem Wissensdefizit entwickelt.
Interessant.
Ich hatte plötzlich Sorge, dass ich dumm bin. Weil ich fand das schon immer gut, wenn Leute schlau waren und schlauer waren als ich. Und ich habe davon immer wahnsinnig viel gelernt. Und ich habe auch mit meinem ältesten Bruder zusammen gewohnt damals, der einfach immer sehr schlau war in allem, was er tat und sagte und so. Und das hat mich natürlich auch immer sehr inspiriert, auf eine gewisse Art. Ja, und habe dann eben diese Sorge entwickelt, dass ich irgendwie verblöde. Und habe dann deswegen auch mir Bücher geholt über Sachen, die ich nicht verstehe, ganz oft.
Das Lesen der anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
Guten Tag und ganz herzlich willkommen zu Das Lesen der anderen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ihr mich unterstützt. Denn dieser Podcast hier, der wird unter anderem ermöglicht von meinen UnterstützerInnen bei Steady. Seit dem letzten Mal sind wieder einige dazugekommen und ich begrüße Andreas, Helga, Andri, Stefanie und Matthias. Vielen Dank. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie man UnterstützerIn werden kann, schaut doch einfach mal auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Ich erzähle aber später auch noch ein bisschen mehr dazu. Jetzt aber, wie immer, erstmal zu meinem Gast, Nils Bokelberg. Nils mit Z. Daran merkt man sofort, dass er in den 80er und 90er Jahren viel Hip-Hop gehört hat. Und auch sonst kennen ihn viele Leute natürlich aus dem Musikkontext. Nils war früher einer der ersten Moderatoren beim Musikfernsehen Viva. Inzwischen gibt es aber bestimmt auch Leute, die kennen ihn für zahlreiche andere Sachen, die er getan hat. Er war Sänger und Songschreiber der, ich glaube ja, relativ kurzlebigen Band Stussdämpfer. Einen kleinen Karnevalshit hatten sie. Ich bin eine Mülltüte, hieß der. Nils kommt nämlich aus Köln. Er hat außerdem gebloggt unter dem Titel Bloggen für den Weltfrieden. Und die meisten Leute heute, die kennen ihn vermutlich als Podcaster von so Formaten wie Gästeliste Geisterbahn oder jetzt auch die Nils Bokelberg Erfahrung. Nils hat selbst übrigens auch einige Bücher geschrieben über Musik, über skurrile Facebook-Gruppen, über Urlaubsorte der Kindheit und übers Älterwerden. Jetzt reden wir allerdings über Bücher, die er selbst gelesen hat, und zwar teilweise mehrfach. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. So, das läuft hier schon, es sieht auch gut aus. Herzlich willkommen, Nils, zu, wie soll ich mal sagen, Bücherliste Geisterbahn oder Untertitel Lesen für den Weltfrieden.
Ja, genau.
Nils Bokelberg, das gestreifte Krokodil.
Ja.
Hi. Tag.
Hi. Hallo, Christian. Hi. Freut mich sehr. Ich mag das ja immer, über Sachen zu reden, über die ich sonst nicht so oft reden kann. Und da sind unter anderem Bücher eines der Themenfelder, wo mich das sehr freut.
Was tatsächlich bei Gästeliste Geisterbahn nicht so häufig thematisiert wird, ne?
Bücher.
Ja.
Ja, das ist, tatsächlich sind, glaube ich, weder Donny noch Herm große Leser und ich bin aber so, ich bin so aufgewachsen in so einem Haushalt, wo Bücher immer wahnsinnig wichtig waren. Also meine Eltern hatten ein riesiges Bücherregal im Wohnzimmer, fast die halbe Wand war irgendwie voller Bücher und zwar alles mögliche. Mein Vater hat immer wahnsinnig gerne Böll gelesen, war ein riesengroßer Böll-Fan. Hat mir lustigerweise auch mal, zuletzt habe ich mich mit ihm unterhalten und da hat er mir erzählt, das fand ich irgendwie so eine gute Story, dass er war damals Kellner und in Köln, aber immer in so High-Class-Läden irgendwie.
Mhm.
Und dann hat er mal jemanden kennengelernt von der Firma, wo er dann später gearbeitet hat. Den Chef, der hat da gegessen und so. Und der hat dann zu meinem Vater gesagt, du bist ein Jude Jung, komm bei mir vorbei, wenn du bei mir arbeiten willst, kein Problem und so. Und dann war irgendwie so die Zeit gekommen, dass Kellnern vorbei war und mein Vater was anderes machen wollte. Und dann hat er sich daran erinnert und dann ist er da hingegangen und ist dann musste dann aber trotzdem zum Einstellungsgespräch oder Vorstellungsgespräch,
ja.
Weil der, ich weiß gar nicht, wie man damals HR genannt hat, der wollte auf jeden Fall, dass alle Leute erstmal noch bei ihm im Büro vorbeikommen und der wollte meinem Vater so ein bisschen auf den Zahn fühlen und mein Vater hat direkt gecheckt, dass der so ein bisschen, ja, so ein Rechter ist, so ein Assi irgendwie.
Aha.
Und dann hat er gesagt, ja, was lesen Sie denn so? Und dann mein Vater so, Böll finde ich ganz toll. Und dann er wusste, dass den Typ das total ärgert, der konnte konnte aber nichts dagegen sagen, weil mein Vater sozusagen die Segnung des Chefs der Firma hatte.
Ah,
und der das nur so pro forma machen musste. Immer so, ja, ist ja interessant und so. Hat er ihn so richtig damit gekitzelt. Das hat er mir zuletzt erzählt. Fand ich irgendwie witzig. Und da, aber wie gesagt, da hatten wir so ein Bücherregal, auch mit Büchern von meinem Oma, von meiner, also so uralte Dinge bis zu modernsten. Und auch ein Konsalik war natürlich auch dazwischen, was man so früher im Regal stehen hatte.
Okay, aber das scheint dann auch so das Bücherregal in einem klassischen, eher so Arbeiterhaushalt gewesen sein, wo man sozialdemokratisch Bildungsaufsteiger war durch Bücher, die man, weiß ich, bei uns war das zum Beispiel viel Bertelsmann, so Buchclub und so.
Ja, da waren meine Eltern immer, die fanden das immer fies, so Clubs, da wollten die immer.
Okay.
Mein Vater hat mal aus Spaß bei Time Life Bücher über Außerirdische bestellt, weil er wusste, dass die mir gefallen, als ich irgendwie 14 war, 13 oder 14 oder so. Aber meine Eltern wollten immer, die waren immer sehr darauf bedacht, wie soll man das nennen, auf so ein sehr offen gezeigten Individualismus. Das Haus, das sie sich gebaut haben, war auch sehr anders als die anderen Häuser in der Siedlung und weil man hat quasi den Stein immer noch gesehen. Es gab es ja in den 80ern, war es mal eine Zeit lang so innen, dass man den Stein, die Struktur der Wand noch erkannt hat und eben keine Tapete aufgehängt hat.
Ja.
Und so waren die quasi eingerichtet. Viel weiß und schwarz, ein bisschen Holz und so. Ja, und da war das Bücherregal natürlich auch so ein Ausdruck der Individualität und so.
Interessant. Also das klingt jetzt so ein bisschen auch wie bei uns zu Hause. Also meine Eltern haben an das Haus meiner Großeltern so einen Anbau gemacht, wo dann unser Wohnzimmer drin war. Und da war auch an der Rückseite so eine Wand, wo man so die Ziegel erkennen konnte.
Genau.
Und da stand hatten sie sich dann so einen gusseisernen Kaminofen reingebaut. Und auf beiden Seiten dieses Kaminofens war dann halt ein großes Bücherregal, Billy. Und meine Mutter hat immer gesagt, ja, bei uns ist es ja so, wir haben einen sehr kleinen Fernseher und ein sehr großes Bücherregal.
Ja, wir hatten wirklich, bis es nicht mehr ging, einen Schwarz-Weiß-Fernseher.
Ja.
Und dann mussten irgendwann meine Eltern aufgeben und einen Fernseher mit Fernbedienung kaufen. Aber wir hatten auch nie einen Videorekorder zum Beispiel.
Okay, hatten wir auch ganz lange nicht. Fand ich auch immer scheiße.
Ja, fand ich auch immer scheiße.
Wenn man dann nämlich irgendwie mit 12 diesen einen Sexfilm gucken wollte, den Friedrich Schrewe den ganzen Jungs in der Nachbarschaft geliehen hat, dann musste man zum Nachbarsjungen rübergehen.
Das war nicht schön. Ja, ich bin auch wahnsinnig gerne bei allen Freunden gewesen, die Videorekorder hatten und hab da gepennt und so. Und ein Freund von mir, der hatte ganz frühe Rips sogar noch auf Video 2000, wo wir dann Indiana Jones Tempel des Todes immer geguckt haben und so. Das war toll.
Hast du auch immer bei Freunden Cola getrunken, weil du es zu Hause nicht durftest?
Ja, bei uns gab es manchmal Cola, also an Silvester und so, aber nicht sehr oft. Aber es gab auch Limo, also das war schon, es gab nicht nur Wasser, das war eigentlich okay.
Ja, aber bei uns gab es, glaube ich, nur so Orangenlimo von so einer bestimmten Marke, die dann auch so regional vorhanden war. Aber Cola gab es bei uns nicht, was dazu führte, dass ich mich auf Kindergeburtstagen dann immer, dass ich dann da die Cola in mich reingeschüttet habe und zweimal glaube ich, abgeholt werden musste, weil ich gekotzt habe. Okay, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern wir kommen vom Bücherregal deiner Eltern, in dem so einiges drin stand, zu diesem Stapel, den du da schon auf dem Tisch platziert hast, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Büchern.
Sechs Bücher, genau.
Was nimmst du denn da als erstes mal so runter?
Na, ich würde sagen, wir können ja relativ chronologisch vorgehen.
Ja.
Da wäre als erstes, du hast es am Anfang schon erwähnt, das gestreifte Krokodil Emil. So ein typisches, ich weiß gar nicht, wo meine Mutter das her hatte, die hat auch immer viel am Flohmarkt gekauft, die hat mir auch immer Platten, Hörspielplatten am Flohmarkt gekauft. Und da hat sie, glaube ich, auch das gestreifte Krokodil von Helga Höfle her, Untertitel Geschichten von Dingen, die es fast gar nicht gibt. Und es gab, ich habe mir davon immer ein paar Geschichten vorlesen lassen, ich habe das dann auch später, als ich lesen konnte, selbst gelesen. Ich habe auch relativ früh lesen gelernt, bevor ich eingeschult wurde, weil ich habe 3 ältere Geschwister. Und einer meiner Brüder hat mir das mal am Abend beigebracht.
Aha, okay.
Weil ich vorher schon immer so, ich habe immer so Schriften abgemalt aus der Werbung und so. Wenn Werbung lief, saß ich immer mit einem Buntstift davor und habe dann so auf dem Blatt schnell versucht, die Schriftzüge nachzumalen, die da am Ende.
Ja.
Und das steht ja immer nur ein paar Sekunden. Und dann hat irgendwann mein Bruder sich ein Herz genommen, mir das mal beigebracht. Und deswegen konnte ich schon einigermaßen mit Buchstaben umgehen, als ich in die Schule kam. Und habe früh angefangen zu lesen. Und das hier war so ein Buch, das habe ich immer gern gelesen, relativ kurze Geschichten, groß gedruckt, aber die sind so ein bisschen weird. Es gibt hier vor allem die Geschichte von der lila Eule. Ist auch sehr seltsam illustriert, wie das in den 70ern, 80ern so üblich war in Kinderbüchern. Da ist eine Eule, die irgendwie, der fällt ein Eimer Schokolade auf den Kopf und dann isst die aus Schokolade und dann werden nach der so Schokoladeneulen hergestellt. Ich glaube, die lila Eule dann auch als Anspielung auf Milka irgendwie.
Ja, ja.
Und die Kinder fanden die dann alle so total lecker. Wenn ich die Geschichte gehört habe, wollte ich die auch sofort essen und fand das auch sofort lecker, weil das so plastisch beschrieben ist. Und so gibt's ganz viele, hier sind andauernd lauter super weirde Geschichten in diesem Buch. Ich habe es auch lange nicht mehr gelesen, ehrlich gesagt. Ich habe meiner Tochter, glaube ich, mal ein paar Geschichten vorgelesen. Aber die sind alle so, die haben alle so einen seltsamen Mut. Und das ist etwas, was ich total vermisse bei Kinderbüchern heutzutage, dass früher den Kindern noch so viel zugemutet wurde in den Kinderbüchern, ja. Im Sinne von, da entsteht eine seltsame Stimmung. Also es gab auch diese Serie mal, die hieß, glaube ich, Anderland oder so, wo es auch so eine komische Zwischenwelt mit so weirden Kindern, es war auch ein Kinderprogramm.
Ja.
Und bei Büchern finde ich das genau, ich liebe auch zum Beispiel, als die Autos rückwärts fuhren von Henning Fenske, wo die Hauptfigur Lasters Pinöckel Superstar heißt. Das habe ich aber hauptsächlich als Hörspiel immer gehört. Und der glaubt, der heißt Lasters, weil das seine Eltern immer von klein auf zu ihm gesagt haben. Und
warte mal,
und
der, Henning Fenske ist doch der Henning aus der Sesamstraße,
genau.
Ne?
Ja. Das ist ein großer Kabarett. Eigentlich.
Ja,
ja. Und der hat so in den 70ern auch so zwei, drei Kinderplatten und Geschichten gemacht. Die Platten sind dann bei Pläne erschienen, also auch so ein links-alternatives Label sozusagen. Und so musste man, glaube ich, auch seine Bücher lesen und seine Kindergeschichten. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich heute, ich habe ja eine Tochter, die jetzt 20 ist, der habe ich auch ganz viel vorgelesen. Und die Kindergeschichten, die da viel vorkamen und sehr beliebt waren, waren alles so Conny zum Beispiel. Also es gibt im Moment Conny als Pixie-Buch. Das ist so ein Mädchen, die dann eben Kinderabenteuer erlebt. Und mittlerweile ist dieses Conny-Franchise so groß geworden. Es gibt Conny für Kindergartenkinder, es gibt Conny für Schulkinder, es gibt Conny für höhere Schulkinder und es gibt Conny für Teenager sozusagen. Also in all diesen Altersphasen gibt es mittlerweile einen Conny, die da entsprechende Abenteuer erlebt. Und die ist so zum Kotzen spießig und langweilig und boring. Und es gibt irgendwie dieses Subversive, das sind Kinderbücher nicht mehr.
Naja, auch wie so eine Serie wie Rappelkiste im 70er-Jahre-Fernsehen oder so, ne? In die Richtung geht das vielleicht auch so ein bisschen. Ich habe mich jetzt gefragt, das gestreifte Krokodil und die lila Eule, ist das dann einfach nur weird oder ist es auch so ein bisschen Pädagogik in Richtung, wenn du ein bisschen anders bist, dann ist es okay?
Ja, hatte ich nie das Gefühl, ehrlich gesagt. Also es kann sein, dass mich das geprägt hat und vielleicht subversiv tolerant hat werden lassen, aber das, ich mochte die Geschichten, weil es da wirklich nur um die Geschichte ging.
Ja.
Ich glaube, als Kind hat man ganz gute Antennen, wenn eine Geschichte einen so ein bisschen was lehren will oder so eine Geschichte irgendwie so pädagogisch wertvoll sein soll. Und deswegen lieben Kinder halt SpongeBob statt, keine Ahnung, statt dem lustigen Buchstabenhasen der Bundeszentrale für politische Bildung oder so. Die spüren das einfach, wenn was ihnen sozusagen auf Augenhöhe begegnen will und einfach irgendwie Quatsch erzählen will oder unterhalten. Es ist ja eigentlich Unterhaltung für Kinder. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass das solchen Dingen auch innewohnt. Ich habe zum Beispiel, ist auch interessant, was ich auch vorgelesen bekommen habe von meiner Mutter, war Der kleine Vampir.
Ja.
Angela Sommer-Bodenburg. Da gab es dann damals drei Bände von irgendwie Der kleine Vampir verreist und noch irgendwas mit Der kleine Vampir. Ich glaube, Der kleine Vampir auf dem Bauernhof. Und ich habe das jetzt dann meiner Tochter, als sie klein war, vorgelesen. Und dann haben wir immer so ein neues Buch geholt. Also wenn wir eins durch hatten, immer morgens am Weg zur Schule habe ich wieder ein bisschen gelesen. Dann bis es durch war, dann das nächste. Und plötzlich gibt es 20 Bände davon, wo ich so,
okay.
What? Diese Geschichte entwickelt sich total krass. Es gibt ein großes Finale im letzten Buch, das wirklich so, okay, wow, was ist hier los? Also es ist wirklich eine Geschichte, die so von dieser niedlichen kleinen Vampir-Sache, mit der wir so aufgewachsen sind, zu so einer fast Twilight-esken Vampir-Saga wird zum Ende hin irgendwie so. Das ist sehr faszinierend.
Ich finde ganz interessant, als Eltern möchte man, glaube ich, schon seinen Kindern dann auch gerne die Bücher vorlesen, höre ich immer wieder, die man selber gelesen hat oder vorgelesen bekommen hat, als man Kind war, ne?
Ja.
Warum glaubst du, ist das so?
Man verbindet damit natürlich eine extreme Wärme und man geht ja auch immer davon aus, dass man selbst ganz gut gelungen ist und da weiß man natürlich, dass das so ein Teil davon ist. Das hat ja auch, glaube ich, sowas von Weitergeben mit Weitergeben zu tun, dass man etwas weitergibt, was man selbst bekommen hat und so. Das ist ja der ganze Zweck eigentlich vom Kinderkriegen und vom Kinderhaben, ist ja ein Stück von sich in die Welt weiterzugeben so und zu ermöglichen, es besser oder anders zu machen, wie auch immer. Aber da will man natürlich die Sachen mitgeben, die einen selbst auch geprägt haben. Das ist ja auch, man zeigt dem Kind ja auch die Filme, die man toll fand und so.
oder versucht ihm Werte zu vermitteln, die für einen
genau, ja, das steckt
sind.
Da ja quasi alles mit ja. drin, glaube ich.
Also ja.
In solchen Sachen. Aber ja, das ist, glaube ich, das liegt, glaube ich, zum größten Teil daran irgendwie.
Das gestreifte Krokodil Emil. Was ist dein nächstes Buch?
Als nächstes, dann gehen wir mal in meine Jugend. Da habe ich Steve Jacksons Das Höllenhaus. Ein Buch, das natürlich erstmal wahnsinnig aufregend klingt, aber vor allem deswegen aufregend ist, weil es ein Abenteuerspielebuch ist. Steve Jackson war der König der Abenteuerspielebücher. Der hat die alle geschrieben damals.
Ja.
Ich glaube, ich hatte den Hexenmeister vom Flammenden Berg und dann Das Höllenhaus. Hört man schon an den Titeln immer. Und das Prinzip von Abenteuerspielebüchern ist, das sind immer so Abenteuergeschichten oder Fantasy oder ein bisschen Grusel. Und man muss immer selber entscheiden, wie es weitergeht. Also man liest was, bla bla bla, du stehst vor einem Haus, willst du zur Tür reingehen, liest unter Kapitel 12 weiter, willst du im Fenster gucken, liest bei Kapitel 89 und so weiter. Und so kämpft man sich quasi durch diese Geschichte. Man soll dann auch würfeln, wenn man in Kämpfe geht, damit der eigene Charakter Punkte verliert, aber ich kenne niemanden, der das gemacht hat, weil man natürlich nicht verlieren will und
ja.
nicht geschwächt werden will, sondern einfach sehen will, wie es weitergeht. Und die habe ich geliebt, da habe ich Stunden mit verbracht, auf dem Boden liegend in meinem Kinderzimmer und habe mich durch diese Abenteuer gekämpft.
Aber das ist schon noch eher so die Kinderzimmerwelt, weil mich erinnert das jetzt auch so ein bisschen an dieses Pen and Paper Rollenspiele, was ja. nie so meins gewesen ist, deswegen stochere ich da jetzt so ein bisschen im Dunkeln.
Ja.
Ja, damit hat das nicht so viel zu tun. Also ich kenne so bei mir so in der Mittelstufe, dann trafen sich irgendwelche Jungs und spielten am Freitagnachmittag nach der Schule Rollenspiele.
Naja,
so.
Das also ist ja, es gibt zum Beispiel auch beim Schwarzen Auge, das ist ja so das große deutsche Rollenspiel damals
ja.
gewesen. Da gab es auch sogenannte Solo-Abenteuer, die genauso funktionieren wie diese Abenteuerspielebücher.
Okay.
Also deswegen, es gibt da eine sehr enge Verwandtschaft, auch dass man eben Kämpfe würfeln muss und so, selbst wenn man es alleine spielt. Das ist ja aus diesem Pen and Paper entliehen. Das Problem bei Pen and Paper war immer, dass man mehrere Leute brauchte und einen brauchte, der Spielmeister sozusagen, der mit sehr viel Fantasie diese Gruppe durch das Abenteuer lenkt.
Ja.
Und das war uns allen einfach nicht möglich. Wir hatten einfach keinen, der das irgendwie gut konnte oder der dazu imstande war. Und da waren dann eben diese Solo-Spielebücher eine gute Alternative, um das irgendwie so ein bisschen nachzuempfinden und nachzuerleben und so. Aber es war eben auch, es war eine spannendere Art von Horror. Also viele andere in meiner Altersklasse damals zu der Zeit haben dann angefangen, eher Horrorbücher zu lesen.
Ja.
Manche haben Stephen King, wir haben sogar Stephen King in der Schule gelesen. Wir hatten damals eine sehr progressive Deutschlehrerin, die wollte, dass wir was lesen, wo alle Bock drauf haben. Und dann wollten natürlich alle Stephen King lesen.
Ja.
Und dann konnte sie das im Lehrplan unter Trivialliteratur verbuchen. und dann haben wir Carrie gelesen.
Und dann musste man nach den Kriterien für Trivialliteratur kritisch hinterfragen.
Genau, ja, natürlich.
So, ne?
Ja, natürlich. Ja. Und dann haben wir Carrie gelesen. Sie hat uns das extra ausgesucht, weil es ja auch sein erstes ist und auch in der Schule spielt. Und dann brauchten wir alle noch einen Wisch, dass wir auch den Film gucken dürfen am Ende der Unterrichtseinheit sozusagen. Aber so, und ich fand Stephen King so ein bisschen doof. Und dann so die besonders hart sein wollten, die haben dann so Clive Barker gelesen, das weiß ich noch. Das waren so die super brutalen Horrorgeschichten.
Ja.
Aber das hat mich alles nicht so interessiert. Ich war nie so ein Horrorfan irgendwie. Aber das war immer so, da hatte man das so selber in der Hand und es war spannend und aufregend. Deswegen fand ich diese Abenteuerspielebücher immer super.
Ist ja eigentlich auch so eine, also man kann diese Bücher jetzt so und so verstehen, ne? Also einerseits kannst du sagen, es ist eine Vorstufe zu Computerspiel irgendwie
ja.
so und wahrscheinlich ungefähr so in der gleichen Zeit entstanden, als es auch so die ersten Arcade-Games irgendwie so gab,
ja.
ne?
Ja.
Aber Abenteuer wären da vermutlich so ausgefallen noch nicht möglich gewesen in Computerspielen, so nach damaligen Möglichkeiten.
Das stimmt, wobei das ging ja relativ schnell. Also ich meine, das Höllenhaus hier, von wann ist das? Muss ich mal gucken. Ich hatte ja damals
aus der Bücherei geklaut, oder? Da habe ich doch gerade so einen Barcode drin gesehen,
ich hab's
oder
nicht? Ich habe es nachbestellt.
Ach so, okay.
Aber hier ist auch gar kein Bücherei, stellen wir drin. Aber es ist von hier erste Auflage 89.
Okay.
Also ich hatte ja damals einen C64 und so und habe alles mögliche gezockt. Und ich glaube, Manic Mansion gab es ja auch schon am C64, wenn mich alles täuscht. Also da hatte man schon so Adventure- und Abenteuer-Appeal irgendwie in den Spielen. Das weiß ich noch, das habe ich mit meinem besten Freund ohne Ende gezockt. Und da war aber so ein Buch, war natürlich eine gute Low-Key-Möglichkeit, wenn man jetzt keinen Bock hatte, Stunden zu warten, bis irgendein Spiel geladen hat oder so, oder man sich nicht vor den Monitor setzen wollte, da irgendwie da drin zu spielen.
Ist wirklich gar nicht so meine Welt, weil ich auch, als man so ein C64 bekommen hätte, durfte ich das nicht. Also ich habe erst, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch am Geld lag oder ob meine Eltern das aus pädagogischen Gründen irgendwie nicht wollten oder so, und sie so dieses Argument, damit kann ich dann auch meine Hausaufgaben machen oder so, glaube ich, nicht gekauft haben. Aber Axel Hucke, mein Klassenkamerad, der hatte sogar so ein also vor dem C64 hatte man, glaube ich, noch irgendwie so ein Siemens Nixdorf Modell, ne? Und das hatte dessen älterer Bruder und deswegen war da halt schon ein Computer im Haus und der hatte ein C64, aber ich durfte das nicht, so.
Ja, ich glaube, mein Vorteil war einfach der vierte zu sein von vier Geschwistern.
Ah.
Und auch noch so ein bisschen Nesthäkchen-esk.
Das heißt, da war die Moral einfach schon so runtergekommen genau. Bei den Eltern.
Da haben die gedacht, ach komm, der erzieht sich von alleine.
Ja.
Ich bin ja auch 10 Jahre später gekommen, als die drei sind sehr eng beieinander und ich kam 10 Jahre später. Also ich hatte quasi echt immer alle Familienvorteile auf der Hand.
Okay.
Und den C64. Ich habe tatsächlich aber auch programmiert damit. Also ich habe dann mich so in so Basics so ein bisschen reingefuchst und habe dann so Text-Adventure programmiert, bei denen, ich weiß nicht, ich habe mal eins programmiert, wo es darum ging, ein Mädchen, eine Frau rumzukriegen und nur ich wusste, wie man es schafft. Alle meine Freunde sind gescheitert, nur ich wusste, was die richtige Antwort ist, damit sie einen toll findet und so.
Ach so, im Dialog dann.
Ja, genau, es war ja immer nur so Text-Adventure, wo man halt eben das richtige Kommando dann eingeben musste.
Und was musste man sagen?
Ja, das weiß ich leider nicht mehr so genau.
Ach komm!
Nee, ich weiß wirklich nicht mehr. Es muss so zur, sagen wir, zur Blütezeit meiner sexuellen Erweckung gewesen sein, weil ich glaube, es war auch nicht jugendfrei, wenn mich nicht. Aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Ich weiß nicht mehr. Aber es war zu der Zeit, es war vor allem deswegen, kann ich mich so gut daran erinnern, weil ich brauchte ja dann einen Monitor für meinen Computer und meine Schwester hat dann ihren alten Schwarz-Weiß-Fernseher mir gegeben, weil sie brauchte ihn irgendwie nicht mehr. Sie hatte so einen portablen Schwarz-Weiß-Fernseher. Und den hatte ich dann im Kinderzimmer und den habe ich dann samstagabends, immer wenn meine Eltern im Wohnzimmer waren, ganz leise Richtung Bett gedreht, weil dann auf RTL immer diese Softpornos kamen. Und das mein einziges Fenster zur Pornografie, zu nackten Brüsten war, dass ich da ausgenutzt habe.
Oh Gott, ich weiß noch, als es war so eine Erwartung, ich komme ja vom Dorf in Ostwestfalen und wir waren dann halt nochmal, also in den Großstädten war da wahrscheinlich schon längst Kabelfernsehen und in der nächsten größeren Stadt, die Leute, die da mit mir zur Schule gingen, die hatten auch alle schon Kabelfernsehen und bei uns war das alles noch nicht gelegt und wir kamen so wirklich so als Letzte und dann war endlich Kabelfernsehen da.
Ja.
Und ich weiß noch, meine Eltern fuhren am Samstagnachmittag irgendwo in die Stadt einkaufen und ich habe mich dann vorausschauend schon irgendwie hingesetzt und habe mir auf einen Zettel geschrieben nach der Fernsehzeitung, was ich denn mal so angucken wollte und es hat nicht sehr viel gebracht, dass ich hingeschrieben hatte, dass ich die Sendung T.F. gucken möchte. Das hat mein Vater natürlich sofort geschnallt, dass das Tutti Frutti war. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie dann irgendwie gesagt haben, dass ich das nicht machen soll oder ob sie dann fanden, es war eh egal. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie alt ich da war. Wahrscheinlich irgendwie so, 12, 13 oder sowas.
Ja, Tutti Frutti war auch eine sagenhafte Sendung. Ich weiß noch, dass damals, das war interessant, zu Tutti Frutti wurde irgendwann 3D-Fernsehen etabliert.
Ja, ja, ja.
Man konnte beim Optiker eine spezielle Brille kaufen für 2 Mark oder 3 Mark, mit der man diesen 3D-Effekt, der von verschiedenen Sendungen angeboten wurde, so Naturdokumentationen und so, haben alle diesen 3D-Effekt, aber eben auch Tutti Frutti. Und das war so eine Brille, bei der eine Seite dunkel war, wie so eine einseitige Sonnenbrille im Grunde genommen. Und dann habe ich Tutti Frutti damit geguckt in heller, aufgeregter Erwartung. Und dann war der 3D-Effekt aber sozusagen, der ging in die Tiefe. Also man hatte mit viel Mühe, hatte man den Eindruck, dass der Fernseher nach hinten sehr weit geht. Also das ist so ein Raum.
Dass die Kulisse so nach hinten quasi.
Dass man
so
also Raum nicht, hat.
Und du hattest erwartet, dass ich man dir die Brüste
genau
entgegenwölben. Okay.
Mist. Das war eine herbe Enttäuschung. Da habe ich wirklich 3 Mark Taschengeld umsonst investiert.
Ja.
Das weiß ich noch. Das fand ich auch faszinierend.
Dann doch lieber wieder der, wie hieß es nochmal?
Das Höllenhaus.
Das Höllenhaus. Ja. Worum geht es denn in dem Höllenhaus? Oder sind einfach einzelne Adventures da gesammelt? Oder
das ist ja ein großes Abenteuer. Auf dem Klappentext steht, du fährst mit deinem Auto durch eine gottverlassene Gegend. Plötzlich versagt der Motor ohne erkennbare Ursache. Es gibt nur eine Möglichkeit weiterzukommen. Du brauchst professionelle Hilfe. Bloß woher? Und dann entdeckt man halt das Haus und sobald man eintritt, bricht wirklich die Hölle los und man muss andauernd versuchen, am Leben zu bleiben und lebend wieder aus diesem Haus rauszukommen.
Das Lesen der anderen, Gespräche mit prominenten Menschen über Bücher, die sie geprägt haben, heute mit Nils Bokelberg. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann wollt ihr ihn vielleicht unterstützen. Das geht am besten mit einer Mitgliedschaft bei Steady. Steady, das ist ein Dienst im Netz, da können sich Künstler, Kreative, Journalisten, Podcaster und ähnliche Leute über Mitgliedschaften finanzieren. Schaut euch doch einfach mal um auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Da findet ihr dann nämlich schon die drei möglichen Mitgliedschaftspakete bei Das Lesen der Anderen. Taschenbuch, gebundenes Buch und gebundenes Buch mit Lesebändchen. Und im Moment liegen die alle auf dem Grabbeltisch. Noch bis Ende Juni gibt es 10% Rabatt auf alle Jahrespakete. Taschenbuch, gebundenes Buch und gebundenes Buch mit Lesebändchen. Schaut einfach mal vorbei. daslesenderanderen.de/unterstützen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr hier dabei seid. Ihr ermöglicht damit, dass ich diesen Podcast unabhängig möglichst lange so weitermachen kann, wie ich es mir vorstelle und wie es euch dann hoffentlich gefällt. Für UnterstützerInnen gibt es auch einige Gegenleistungen. Zum Beispiel nehmt ihr gegebenenfalls teil an der Verlosung eines 30-Euro-Buchpakets, die hier tatsächlich jede Episode stattfindet. Jede Episode kann ich hier ein 30-Euro-Buchpaket raushauen, zusammen mit meinem Kooperationspartner Genial Lokal. Zudem erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt geht es erst einmal weiter im Gespräch mit Nils Bokelberg.
Was nimmst du als nächstes vom Stapel?
Ein Reklamheft. Ich habe hier ein kleines Reklamheft, Russisch-Deutsch. Hat meinem Russischverständnis nicht viel geholfen, aber es ging mir tatsächlich auch um das Buch. Daniel Charms Fälle. Dazu gleich vorweg, Daniel Charms, russischer Autor, 30er Jahre in St. Petersburg gelebt, gilt als einer der Begründer der absurden Literatur, hat damals sogar einen Verein in Russland gegründet, der sich der absurden Literatur verschrieben hat. Es gibt in der Geschichtsschreibung um Daniel Charms verschiedene Auffassungen darüber, wie man seinen Namen ausspricht. Ich habe mich für Charms entschieden, so schreibt man ihn auch. Die meisten sagen, er würde Charms gesprochen, weil er eben Russe war und so weiter und fort. Aber er hieß ja auch nicht Charms, sondern er hieß irgendwie Ivanovich oder so. Und er hat sich Charms genannt, weil er so begeistert war von allem Englischen. Er wollte auch so ein bisschen er lief auch wohl immer rum wie so ein Dandy, so gekleidet als Dandy, okay, weil er diese Dandy-Kultur so toll fand.
So wie Oscar Wilde quasi.
Genau, das fand er so ganz toll und fand auch deutsche Schlager, also alles Ausländische hat ihn total begeistert. Deswegen kann man, glaube ich, auch davon ausgehen, dass er es schön gefunden hätte, wenn man seinen selbst erfundenen Nachnamen auch Englisch ausspricht.
Das beruhigt mich sehr, weil ich habe den so Anfang meiner Studienzeit irgendwie gelesen und habe auch immer Daniel Charms sogar gesagt und bin dann mal sehr harsch von jemandem korrigiert worden, dass das ja Charms heißt.
Ja, also die Russen sprechen es wahrscheinlich auch Charms aus, aber ich halte mich da an die Wünsche des Autors in dem Fall und respektiere die Wünsche des Autors und nenne ihn Charms. Es ist ja Charms habe ich entdeckt über einen Comic. Jemand hat die herausfallenden alten Frauen, glaube ich, als Comic gezeichnet. So eine Kurzgeschichte von ihm mit so alten Frauen, die aus dem Fenster fallen. Diesen Comic habe ich damals gesehen mit 18 oder 19 in meiner Lieblingsbuchhandlung in Köln. Das war die Taschenbuchhandlung an der Ecke Ebertstraße, Hohenzollernring, glaube ich. Und die hatten eine wahnsinnig gute Comicabteilung im Keller, eine richtig gut sortierte Comicabteilung. Yeah. Und da habe ich Tage, Stunden, Wochen verbracht und mir da ohne Ende Comics gekauft. Da ist auch meine Liebe zu Comics richtig. Also ich habe schon immer Comics gelesen, aber da habe ich angefangen, auch andere Comics zu lesen und zu entdecken. Viel Underground-Zeug, aber auch so Leute wie Crump und so. Das ist mir alles da erst bekannt geworden. Und da gab es eben diesen Comic über diese Geschichte von Charms. Und dann habe ich in dem Comic gelesen, dass das auf einer Kurzgeschichtensammlung basiert. Und dann habe ich mir eben diese Charms-Geschichtensammlung mal besorgt. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Edition das damals war. Es war auf jeden Fall ein schicker Einband. Und war sofort hin und weg, war sofort absolut begeistert, hab gedacht, das ist die großartigste Literatur, die ich jemals gelesen habe.
Okay.
Also diese Kurzgeschichten von Charms, der hat ja zeitlebens, wie man so schön sagt, für die Schublade geschrieben, weil er nicht veröffentlichen durfte, weil das zu subversiv schien damals dem russischen Staat. Und er hat davon gelebt, Kindergeschichten zu schreiben. Das ist schön, da sind wir wieder bei den absurden Kindergeschichten auf Augenhöhe. Er hat damals für eine russische Kinderzeitung geschrieben, Der Spatz. Da hat er richtig schön alberne, blöde, groteske Kindergeschichten geschrieben, die Kinder geliebt haben. Und davon hat er gelebt, hat aber seine eigentlichen Dinge, die er geschrieben hat, ja, nicht veröffentlichen können. Die sind dann wohl nach seinem Tod irgendwann in den 50er, 60er Jahren wiederentdeckt worden in Russland und so unter Studenten geteilt worden. Die haben die dann kopiert und so illegal unter der Hand untereinander geteilt und so sind die dann erhalten geblieben und irgendwann auch hier rüber geschwappt. Der wird auch oft am Theater gespielt mittlerweile und es gibt auch einen Film, der ist aber eher so ein bisschen arty. Das ist auch immer das Problem, Charms, dadurch, dass die Geschichten so absurd sind, wird eher in so einem arty-Kontext wahrgenommen.
Ja, 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 ja.
Und das finde ich immer so ein bisschen mühsam, weil die sind echt einfach witzig, die Geschichten.
Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch gestern Abend nochmal bei mir aus dem Regal, habe ich so einen Charms-Band, wahrscheinlich so mit 22 oder so gekauft. Ja. Ich weiß auch noch wo, nämlich hinter der Uni gab es irgendwie so ein modernes Antiquariat, was zu dieser Witsch-Uni-Buchhandlung oder so, glaube ich, gehörte. Ja. Und da konnte man, da habe ich immer so wahllos irgendwelche Mängelexemplare gekauft von irgendwelchen Sachen, die mich einfach angesprochen haben. Ja. Dazu gehörte eben auch Daniel Charms Zwischenfälle. Und da hat mich, weiß ich nämlich noch ganz genau, erstens angesprochen, dass draußen drauf stand, das wäre eine Mischung aus Kafka und den Marx Brothers.
Ja, das ist ganz, auch ganz gut, finde ich.
Ganz treffend,
ja,
eigentlich. Ne?
Ja, das stimmt.
Und dann habe ich eine Geschichte aufgeblättert, irgendwie einfach so ins Buch reingeblättert. Und das war eine Geschichte, ein Mann und seine Frau sitzen in der Küche. Da liegt irgendwo in der Butterschale liegt das Stück Butter. Ja. Und der Mann guckt schon immer so zu dem Stück Butter rüber. Und als die Frau dann wegguckt, steckt er das Stück Butter komplett in den Mund. Und die Frau sagt, du hast doch das Stück Butter in den Mund. Und er sagt, verneint das halt und macht irgendwie solche Sachen. Genau. Und dann geht er, es ist wirklich völlig absurd. Dann geht er mit dem Stück Butter in den Raum, auf dessen Tür steht Betreten verboten, wo wiederum jemand auf dem Sofa liegt und der bietet ihm dann irgendwie eine Summe X für dieses Stück Butter, ja, was er dann aus seinem Mund wieder rausholt. Und so sind diese Sachen ja eigentlich fast alle, oder?
Ja, das stimmt. Also erstmal sind die wahnsinnig pointiert geschrieben, dann sind die sehr schlau beobachtet und die changieren so ein bisschen die Geschichten. Manche sind etwas realistischer, andere sind noch absurder. Eine meiner großen Lieblingsgeschichten ist von einem Mann, der beschließt, sein Leben zu beenden und er ist auch gleichzeitig der Erzähler dieser Geschichte und er sagt, so und jetzt gehe ich hier in diese Kiste und mache sie zu und dann werde ich langsam merken, wie das Leben meinem Körper entweicht und dann liest man die ganze Zeit die Gedanken dieses Mannes, der in der Kiste liegt, der dann unter anderem auch so einen schönen Satz sagt wie meine letzte Stunde und kein erhabener Gedanke in meinem Kopf. Das ist immer so einen guten Satz. Und dann sagt er plötzlich, nanu, was ist denn los? Wieso sehe ich denn mein Zimmer? Wieso sehe ich das Bett? Und wo ist die Kiste? Und dann der letzte Satz ist dann, das bedeutet, das Leben hat mit einer mir unbekannten Methode den Tod besiegt. Weil plötzlich einfach die Kiste weg ist und die sich reingelegt hat.
Okay.
Und das finde ich so sensationell witzig und schlau und aber auch sehr herzlich. Ja, und es gibt ganz viele, er arbeitet auch in vielen Geschichten mit so Wiederholungen, es gibt ganz viele Geschichten, wo einfach andauernd das Gleiche passiert, immer nur so leicht variiert oder so, wo ich mich aber wirklich wegwerfen kann vor Lachen, weil es ist einfach so blöd und so absurd.
Ja.
Und gleichzeitig merkt man, dass das getrieben ist von so einer Schleue und von so einer sehr eigenen Art, die Welt zu beobachten, dass ich da, also bin ich ganz hin und weg, wenn ich den lese. Und deswegen habe ich mir auch dieses Reklambuch mal geholt, Russisch-Deutsch, weil ich das so schön fand, dass ich das immer in der Tasche haben kann und immer mal zwischendurch wieder eine Kurzgeschichte von ihm lesen kann.
Ach so, ich dachte, weil du jetzt gedacht hast, okay, ich finde diese Literatur so toll, dass ich deswegen jetzt Russisch lernen möchte.
Nö, auf gar keinen Fall.
Nein.
Ich glaube, Russisch ist wahnsinnig schwer zu lernen. Ich mühe mich schon ab, Italienisch irgendwie hinzukriegen, ein bisschen Französisch und so.
Ja.
Ich glaube, mit Russisch würde ich mich jetzt einfach killen, wenn ich das noch lernen wollen würde.
Ja, man muss vor allen Dingen irgendwie die ganz andere Schrift lernen. Ne?
Man glaubt ja immer, das finde ich interessant, wenn man Kyrillisch sieht, hat man immer, und man weiß, was es heißt, bildet man sich immer ein, ah ja klar, die kann ich voll nachvollziehen, die Buchstaben.
Ja.
Man bildet sich immer so ein, ja gut, Kyrillisch will ich schon noch irgendwie hinkriegen, das R ist ja nur falsch rum.
Ja. So etwa. Stimmt, ich denke das immer bei so Namen, so von Schostakowitsch oder so Komponisten, da kann man sich dann halt so selbst täuschen, ne? Weil man dann denkt irgendwie, ich check das schon. Das ist aber wahrscheinlich echt ganz anders.
Ja,
was verbindest du mit diesem Buch? Also für mich hat es so mit in die Literatur hineingehört, wo ich zum ersten Mal geschnallt habe, man kann nicht nur einfach so straight so eine Geschichte erzählen und es geht auch nicht immer nur so um die Figuren, dass man in deren Inneres irgendwie so reinkriecht, wie man das in so dicken Romanen ja kann, bei so kurzen Texten geht es ja irgendwie gar nicht.
Ja.
Das spielt sich ja alles eigentlich so in der äußeren Welt mehr oder weniger ab. Also man kann auch was machen, was eher so mit Sprache zum Beispiel zu tun hat und so Metaebenen-Zeugs.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist etwas, was ich da ganz extrem gelernt habe, was möglich ist sozusagen. Also
ja,
wie Text auch Spiel sein kann, ohne dabei aber Sinn zu, also auch wenn die Geschichten sinnlos wirken mögen, ist es ja textlich trotzdem strukturell sinnvoll, was
ja
er erzählt. Das ist ja alles,
ja,
es springt ja nicht, es wird, ist ja nicht gerade ein Kaninchen und gleich irgendwie ein Wal oder so, sondern es hat ja immer einen logischen Aufbau, in dem Absurdes passiert. Und das hat mich, glaube ich, ganz viel darüber gelehrt, was textlich möglich ist und was im Spiel mit Text möglich ist. Und was, glaube ich, für mich auch ganz wichtig war, dadurch, dass man ja immer so als Beifang sozusagen die Biografie von Charms so ein bisschen,
ja,
in den Büchern vorne und hinten mitbekommen hat, habe ich das erste Mal so dieses, ja, ich weiß nicht, ob das ein Künstlergestus ist oder so, aber dieses Getriebene, also dass er wirklich, wie man sagt, für die Schublade geschrieben hat, weil er einfach schreiben musste und auch wusste, ich werde damit niemals was anfangen können, aber ich muss das jetzt aus dem Kopf rauskriegen und so. Das war etwas, was mich sehr, sehr beeindruckt hat und was mich, glaube ich, auch insofern geprägt hat, als dass es so ein bisschen beweist, Sachen, die man machen muss, die muss man halt machen, egal ob das jetzt sinnvoll erscheint oder nicht.
Hast du denn auch mal schreiben wollen deswegen oder wegen was anderem? Also ich meine, du hast dann ja später auch Bücher geschrieben,
ja,
aber die hatten ja häufig eher so mit äußeren Anlässen zu tun,
ja,
also zum Beispiel so über Urlaubsorte der Kindheit hast,
ja,
du mal was geschrieben, also jetzt nicht so reine Fiktion.
Naja.
Hast du sowas mal versucht, hast du auch für die Schublade geschrieben?
Also ich habe tatsächlich auch, als ich jung war, irrsinnig viel geschrieben.
Okay.
Ich konnte es nicht abwarten, dass wir Aufsätze in Deutsch aufbekommen haben, weil dann konnte ich voll aus dem Vollen schöpfen und dann habe ich auch immer seitenweise geschrieben. Also ich konnte das in Charms, der dann diesen Club gegründet hat mit Freunden, wo sie auch so kleine Theaterstücke gemacht haben,
ja,
die sie aufgeführt haben, so, da habe ich mich schon irgendwie so drin wiedergesehen, so, das konnte ich schon, ich habe auch mal irgendwie, weiß ich nicht, mit 13 oder 14 Theaterstücke in der Schule geschrieben, damit wir es irgendwie aufführen können und so, und das war immer etwas, was ich auch machen wollte und auch fiktionales Schreiben. Also ich meine, ich habe auch aus dem Stil von Charms dann viel, ich habe ja viele Jahre Kolumnen geschrieben für verschiedene,
ja, ja,
Zeitungen oder Homepages oder so. Und da habe ich extrem viel mir von dem Stil abgeguckt. Also natürlich war, wenn man irgendwie in den 90ern in Deutschland eine Kolumne geschrieben hat, war natürlich das Oberbeispiel immer Max Gold.
Ja.
Ich glaube, für eine komplette Autorengeneration,
ja,
ist Max Gold das große Duktus-Vorbild mindestens.
Merkt man jetzt immer noch sehr stark auf Twitter, finde ich.
Ja, ich finde, das ist echt krass, wie, also das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug unterstreichen, wie sehr Max Gold das wirklich, das, also Stuttgart, egal wer auch immer, alles nicht möglich ohne Max Gold. Der hat das echt so, der hat so einen Stil so krass geprägt, Deutsch zu schreiben, das in so einer schnoddrigen Schriftsprache irgendwie und das auch so zuzulassen. Der hat, glaube ich, im Alleingang irgendwie dieses ganze verkrustete Deutschlehrer-Deutsch aufgebrochen und die Literatur da total verändert.
Ja, ich finde ja, vor allen Dingen hat er trotzdem aber so, also Sachen gemacht, habe ich mich hier in diesem Podcast auch schon einmal mit Tobias Vogel, Krieg und Freitag, drüber unterhalten,
ja,
dass er so, also ich kenne, glaube ich, noch Leute, die gesagt haben, seit sie Max Gold gelesen haben, können sie nicht mehr einfach das Sakko im Restaurant über die Stuhllehne hängen, weil Max Gold mal gesagt hat, dass man das nicht macht. Oder ich muss immer noch daran denken, dass Max, also ich esse bis heute gerne als Nachtisch einfach eine Dose, ja, Dosenmandarinen,
ja,
weil Max Gold mal geschrieben hat, dass das irgendwie etwas ist, was man für kleines Geld irgendwie auch, was sehr delikat ist. Also der hat so Orientierung auch geboten, wie man, also auch so moralische Fragen ging es ja häufig drum.
Ja, ja, aber er hat auch so die Ironie in die deutsche Literatur gebracht. Also gab es natürlich auch schon vorher, auch Böll hat sehr ironische Texte geschrieben und so, aber so eine selbstverständliche Ironie irgendwie mitgebracht. Also es ist wirklich, ich glaube, Max Gold ist für die deutsche Literatur, wenn man sie vor allem heute betrachtet, irgendwie das, was, keine Ahnung, Tarantino fürs Hollywood-Kino war oder so. Also der hat das wirklich, finde ich, komplett verändert und
ja,
aufgebrochen so. Und
aber wir waren bei Daniel Charms.
Genau, ja, ja, genau. Und das war natürlich immer, diese Max Golds, die hatte man natürlich immer, aber Charms hat mich dann auch dazu gebracht, völlige Absurditäten zuzulassen in so Texten,
ja,
und da irgendwie auch so eine diebische Freude dran zu entwickeln. Vor allem, wenn die Leute darauf mit Kopfschütteln reagieren. Ich habe bis heute so eine seltsame Vorliebe dafür, für Witze, für Texte, wo die Leute sagen, was soll das oder das ist zu lang. Ich habe sogar meinen ganzen Podcast gemacht, Randale Burkeberg, wo ich alleine kleine Hörspiele gemacht habe.
Stimmt, die, ja, gibt's hier nicht mehr, ne?
Nee, ich habe es einfach eine Staffel mal gemacht, ich wollte es einfach mal machen. Und das ist auch sehr Charms inspiriert, weil die manchmal auf eine Pointe hinauslaufen.
Ja.
Sondern einfach nur Situationen erzählen, die auch manchmal gar nicht witzig sind. Wo ich aber einfach, ich fand es wahnsinnig witzig, diese Situation zu erzählen. So. Das ist wahrscheinlich das Charmeskeste, was ich jemals fabriziert habe.
Auf die 4 bei den 6 Büchern, was packst du da?
Ich nehme mal hier Stuart David, Peacock's Manifest. Das hat mir mal meine Schwägerin gegeben und hat gesagt, lies das mal. Und das ist das lustigste Buch, das ich in meinem ganzen Leben gelesen habe.
Okay.
Ich habe es jetzt, glaube ich, schon 2-3 Mal gelesen oder so. Und ich finde das so wahnsinnig komisch und ich finde es so toll. Und es ist auch extrem erfolglos, also zumindest in Deutschland. Ich glaube, international auch. Aber in Deutschland war das sehr schnell auf dem Wühltisch. Aber ich finde, dass diese Geschichte hat alles, was mich mitnimmt. Es geht um einen Typen, einen Engländer, genannt Peacock. Der hat eine Idee für einen Hit. Sein Problem ist nur, er hat keine Ahnung, wie man Musik macht. Und dann sagt ein Arbeitskollege, du, ich kenne da einen in Amerika, triff dich mit dem, der weiß genau, wie das geht und dann geht's in die Charts. Und dann kratzt er so seine letzte Kohle zusammen und fliegt nach Amerika und trifft sich mit diesem Typen und dann stellt sich raus, dieser Typ, der hat auch seiner Meinung nach die Idee für einen perfekten Hit und ihm wurde gesagt, er soll sich hier mit jemandem treffen, der ihm dabei helfen kann. Also sie haben beide keine Ahnung, wie man es macht.
Okay.
Und dann sagen sie sich gegenseitig, was ihre Ideen sind und dann sagt der Ami zu unserem Peacock, ja, deine Idee ist viel besser, lass uns deine machen. Und weil die Idee von Peacock ist die geniale Idee für einen Hit von Peacock ist ein Techno-Remix von Rhinestone Cowboy von Glen Campbell. So eine 60er-Jahre Country-Schlager-Nummer aus Amerika.
Okay.
Like a Rhinestone Cowboy. Dun, dun. Sehr schnulzig und er denkt halt, geil, da muss man einen Techno-Remix draus machen. Und dann sagt der andere, ja, ist eine super Idee, das machen wir. Und dann sagt dieser Typ, den in Amerika kennengelernt hat, sagt dann eben so, pass auf, ich kenne hier ein paar Leute, da fahren wir jetzt hin und dann kriegen wir das irgendwie hin. Und da entsteht halt ein Roadtrip durch die Staaten, der von absolutem Irrsinn geprägt ist, wo andauernd nur Stuss passiert. Einen Abend zum Beispiel gehen sie zu so einem Pornshop, also Pfandleiher.
Pfandhaus, genau.
Und kaufen sich da einen Sampler, weil da irgendwie einer am Schaufenster steht und dann setzen sich aufs Hotelzimmer, trinken so die Minibar leer und versuchen, haben keine Ahnung, wie das funktioniert, versuchen diesen Sampler zu bedienen und darauf irgendwie einen Song zu machen und denken so, oh, das klingt echt ganz geil und so geil. Und dann am nächsten Morgen hören sie sich an, denken, was ist das für eine Scheiße und geben den wieder zurück, wollen die Kohle wieder, hauen ab und dann sagen sie auf halber Strecke irgendwie so, hast du das gelöscht? Nee, ich habe das nicht gelöscht. Ich dachte, du hättest das gelöscht. Was? Das ist unsere super Idee drauf, wenn die das klauen. Und dann müssen sie wieder zurück und so. Also nur so ein Scheiß die ganze Zeit. Einmal fahren sie dann durch die Staaten und dann sagt dieser Ami zu Peacock, ey, du musst jetzt in den Kofferraum und so. Hey, wieso muss ich in den Kofferraum? Ja, wir fahren jetzt hier über eine Staatsgrenze. Wir fahren jetzt von North Carolina nach, keine Ahnung, Tennessee oder so. Das ist Staatsgrenze. Und so, du hast jetzt deinen Ausweis nicht. Wir haben das jetzt nicht beantragt, dass du über die Staatsgrenze fahren darfst. Und er so, hä, was? Und so, ja, du musst jetzt, dann geht er in den Kofferraum und dann fährt er halt ewig mit dem Kofferraum einfach weiter. Und irgendwann checkt er, dass er verarscht wurde und dann prügeln sie sich und so. Also es passiert nur, und eine meiner großen Lieblingsstellen in dem Buch, also passieren ganz viele solche absurden Dinge und eine meiner großen Lieblingsstellen auch ist, sie kriegen von jemand vermittelt, wo gesagt wird, fahrt mal zu dem, der kann euch helfen. Dann fahren sie dahin, dann stellt sich raus, das ist ein Typ, der einen Club hat und der braucht DJs. Und dann sagen sie, ja, wir sind ja keine DJs. Und dann sagt der Typ, naja, also ihr wurdet mir geschickt hier, weil ihr DJs seid. Pass auf, wir machen einfach 500 jetzt und die anderen 500, wenn ihr fertig seid. Und die beiden so, okay, ja, alles klar. Und denken so, oh, geil, Kohle. Weil sie natürlich auch pleite sind. Und dann kriegen sie $500. Und dann sagen sie, ja, aber wir sind keine DJs. Wir haben keine Platten. Wir wissen nicht, wie das geht. Was sollen wir machen? Und dann sagt Peacock, pass auf. Wir gehen jetzt hier vorne in diesen Thrift Store. Also was ist so, wie heißt das hier? Also so
Trödelladen oder
genau,
so?
Genau, Trödelladen, ja. Also Wohnungsauflösungsläden im Grunde genommen. Da gehen sie hin und kaufen einfach die komplette 1-Dollar-Kiste Schallplatten. Und die nehmen sie abends mit in den Club. Dann kriegen sie im Club auch noch irgendwie Kisten Bier hingestellt und so. Und dann werden sie angesagt, ja, hier sind unsere DJs aus Europa. Und dann legen sie auf und dann wird genau beschrieben, wie sie irgendwie ein Brahms-Konzert in ABBA mischen. Und sie denken so, oh, klingt eigentlich ganz geil irgendwie. Also ist was Besonderes, ja, super. Und dann gucken sie so in den Laden und alle Leute irgendwie so gucken so betreten weg und sitzen gelangweilt an den Tischen rum. Es ist so wahnsinnig lustig. Und ja, und all das steckt in dieser Geschichte, die natürlich in einem fulminanten Finale kulminiert. Und ich finde, das ist so sträflich unbeachtet gewesen, dieses Buch, weil die Idee zu dieser Geschichte so gut ist. Und natürlich, wahrscheinlich hat es mich auch so ein bisschen gepackt, weil es natürlich so eine Musikaffinität
ja,
hat.
Ja, ja, ja. Ist nicht auch der Autor einer der Gründungsmitglieder von Belle & Sebastian?
Belle & Sebastian, genau. Ja. Bassist bei Belle & Sebastian. Und das spürt man in diesem Buch an, dass das jemand ist, der irgendwie auch Musik von Musik was weiß und versteht und so. Aber es ist nicht, man versteht es schon auch, wenn man nicht keine Musik macht sozusagen.
Ja.
Bis heute liebe ich diese, ich habe auch bis heute immer noch, denke ich immer noch, ich will das eines Tages mal verfilmen, weil das, glaube ich, ein perfekter Film wäre, der wahnsinnig schräg und lustig diese zwei Volltrottel begleiten könnte auf ihrem Weg zum perfekten Hit.
Ich finde aber jetzt auch daran ganz interessant, dass es auch wieder sowas von dem Absurden hat, was zumindest Daniel Charms vorher schon gehabt hat. Weil es gibt ja so andere Musikbücher auch, die handeln von so ähnlichen Sachen. Man hat mal vor 10 Jahren immer so, wie hieß der, David Niven oder Stuart Niven?
Ja.
Das kriege ich jetzt gerade nicht mehr zusammen.
John Niven meinst du?
John Niven,
ja.
So. Und der ist ja auch Schotte und ich glaube, er ist doch auch Schotte, ne?
Ja,
Belle
&
Sebastian war doch irgendwie eine Band aus Schottland,
ja.
Ne? Genau, und das fand ich ja, war dann immer so ein bisschen, ich fand die schon auch lustig, aber da ging es dann immer so ein bisschen darum, etwas sehr Entlarvendes über die Korruptheit der Musikindustrie zu erzählen und solche Sachen. Und das hier ist ja jetzt was ganz anderes, das ist halt einfach nur absurd komisch und versucht nicht jetzt etwas über das Business von weiß ich so, von Leuten, die mal Hits kochen wollen oder so zu machen.
Ja, das John Niven, lustigerweise ein Freund von mir, übersetzt, ist glaube ich tatsächlich übersetzt alle John Niven Bücher. Also Kill Your Friends habe ich gelesen von ihm.
Ja.
Das ist ja sehr zynisch eigentlich. Das ist ja sehr so, die Branche besteht nur aus Wichsern. Und
genau.
Heute zeige ich es euch allen so in etwa. So ein bisschen wie auch, wie Beispiel der mit der Werbebranche bei 3990. Beispiel der auch übrigens ein Autor, den ich sehr, sehr liebe, von dem ich ganz viele Bücher ganz toll fand. Also ich glaube, der Musikschwerpunkt ist bei Peacock auch gar nicht so wichtig. Ich mag einfach, also es stimmt, es hat vielleicht nicht so extrem wie Charms, aber es gibt durchaus absurde Züge, aber ich liebe einfach Humor. Ich freue mich wahnsinnig. Ich liebe auch so Glücksrittergeschichten sehr. Da kann ich mich ganz schnell reinfühlen und ich mag es einfach, wenn so ein Humor aus so einer Wärme entsteht. Also Peacock ist auch ein totaler Assi, so ein richtig britischer Assi, muss man sagen. Das Buch fängt auch an damit, dass er erzählt, wie er irgendwie im Flugzeug, also er kommt dann gerade in Amerika an und neben ihm ist ein Typ, der sobald das Schnalllicht ausgeht, sofort aufspringt, seine Tasche nimmt und Peacock ruft ihm das ganze Flugzeug, ja, lauf, Junge, lauf! Und so, weil das so albern findet. Aber ist halt wirklich so ein Proll irgendwie.
Ja.
Und ich habe eine große Schwäche für Prolls und eine große Schwäche für so Glücksrittersachen. Und deswegen ist das, glaube ich, gepaart mit diesem sehr, sehr tatsächlich witzigen Humor da drin ist das. Und dann kommen noch diese Musikkirsche und top. Ich habe mir natürlich sofort, als ich damals gelesen habe, dann Rhinestone Cowboy besorgt,
weil ich auch
wissen wollte, ob das eine geile Idee für einen Hit ist. Und so,
und?
By the way, ist es nicht. ich glaube, es gibt es mittlerweile sogar als Techno-Remix. Und es gibt auch irgendeinen Zusammenhang zu dem Buch, aber den kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Aber ich habe nie irgendetwas gelesen, wo ich öfter laut lachen musste als dieses Buch.
Sehr schön. Und du hast es schon mehrfach gelesen. Machst du das häufiger bei Büchern?
Nee, selten. Also es gibt ein paar Bücher, die ich vielleicht so 3-4 Mal gelesen habe, aber mittlerweile habe ich so viele Bücher zu Hause und so ein schlechtes Gewissen vor dem Stapel der ungelesenen Bücher,
ja,
dass ich eigentlich gar nicht mehr mich traue, irgendwas nochmal zu lesen, weil ich es immer für Lesezeitverschwendung halte.
Wie hoch ist denn der Stapel der ungelesenen Bücher?
Mittlerweile ist ein ganzes Regalfach.
Oh, okay.
Und Maria und ich, wir haben beide Regalfächer der ungelesenen Bücher und kaufen aber immer neu, weil das tatsächlich
ein... Das muss man machen.
Ja, das ist tatsächlich ein Wohlfühl-Ding, sich Bücher zu kaufen und sich mit Büchern zu umgeben, auch die man vielleicht nicht gelesen hat. Ich sitze abends ganz auf dem Regal und weiß nicht, was ich jetzt anfangen soll, aber es ist einfach zu schön, sie nicht zu kaufen, finde ich.
Ja, Das stimmt. Und ich habe mir hier auch bei jedem dieser Podcasts, also bei jeder Folge bisher mindestens ein Buch gekauft und bin leider auch noch nicht dazu gekommen.
Ich fand das ganz interessant in deiner Folge mit Flix. Der war ja auch bei mir, bei der Nils Bokeberg.
Ja, ich weiß.
Und ich fand das ganz interessant, dieses System, von dem der erzählt hat, sich das perfekte Bücherregal zu bauen, indem er immer für jedes, das er gut findet, das er ins Regal stellt, eins wieder rausnimmt und, und weggibt oder so. Aber das könnte ich nicht.
Nee, kannst du nicht gut Sachen wegschmeißen.
Ja, es geht einigermaßen, aber bei Büchern und Comics bin ich, glaube ich, da speziell eingestellt.
Ich habe da seit einiger Zeit so ein etwas lässigeres Verhältnis zu, weil ich unter anderem ja so beruflich viel lese. Ich mache eine Literatursendung beim WDR noch und dann kriegt man halt viel zugeschickt. Die Sachen, die man sich bestellt und auch die Sachen, die man sich nicht bestellt und so. Und dann habe ich irgendwann nach dem zweiten Umzug, wo ich weiß gar nicht mehr, was das war, habe ich irgendein Buch aus dem Regal genommen und wusste, damit bist du jetzt schon zweimal umgezogen und es ist immer noch in der Folie eingeschweißt. So, und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, ich möchte auch nicht mehr diese wahnsinnige Anzahl an Kisten jedes Mal haben. Und dann, seitdem habe ich mir angewöhnt, ziemlich gut auszusortieren. Und der Trick besteht darin, dass die Berufsbücher immer an einem Ort liegen, der noch eher so sich im Flur befindet. Ja. Und dann gehören sie mir irgendwie noch nicht so richtig. Und dann habe ich sie nicht so richtig besessen. Und dann fällt es mir halt leichter zu sagen, komm, das legst du jetzt irgendwie da auf den Treppenabsatz bei uns im Haus, wo alle immer ihre Bücher, die sie aussortieren, hinlegen. Und gestern ist mir noch meine Nachbarin über den Weg gelaufen, hat sich nochmal wieder sehr bedankt für die ganzen Bücher, die sie im letzten halben Jahr oder so gelesen hat.
Ja, ich bin, also manchmal kriege ich auch so einen Rappel und dann gehe ich so ein bisschen das Bücherregal durch und sortiere auch so ein bisschen aus, aber ich denke immer so, dann bin ich am Ende, denke ich so, boah, jetzt habe ich richtig geil und bin ich alles durchgegangen, habe nochmal richtig hier aufgeräumt, dann gucke ich auf den Stapel und es sind dann so 10 Bücher oder so.
Ja,
ich denke
dann
immer so, okay, das steht natürlich in gar keinem Fall, also man merkt es einfach nicht am Regal, wenn diese 10 Bücher fehlen.
Ja, ja.
Und bei Comics ist es ähnlich. Bei Comics habe ich immer das Problem, dass ich sie nicht so gut in den Flur stellen kann, weil bei uns irgendwie mehrere Kinder im Haus wohnen und ich immer Sorge habe, dass wenn die dann irgendwo so eine Batman-Sache lesen, die für sie ist, dass dann die Eltern mir irgendwie aufs Dach steigen, weil die Kids plötzlich coole Sachen lesen. und da mache ich mir immer ein bisschen Sorgen. Deswegen kann ich die nicht so gut in den Flur stellen.
Und dass sie auf einmal nicht mehr das gestreifte Krokodil Emil lesen.
Ja, das stimmt. Ich muss das wie Flix machen, wie der das bei dir erzählt hat, dass er dann gewissen Leuten einfach so Pakete schickt.
Ja, das ist auch eine gute Methode.
Ja,
das Lesen der Anderen mit Nils Bokelberg. Und wenn ihr neugierig geworden seid auf die Bücher, über die wir hier sprechen und ihr überlegt, ob ihr das eine oder andere davon vielleicht bestellen wollt, dann würde ich euch empfehlen, macht das doch bei Genial Lokal. Geniallokal.de, so lautet der Name der Webseite. Genial Lokal ist ein Verbund von 700 unabhängigen Buchhandlungen in Deutschland, die zusammen dem Internetgiganten aus den USA etwas entgegensetzen wollen und deswegen haben sie zusammen einen Online-Shop gegründet. Da könnt ihr ganz easy eure Bücher bestellen und ihr unterstützt damit außerdem den lokalen Buchhandel vor Ort. Und das ist ja eine Sache, über die machen Büchermenschen wie wir uns gerade auch sowieso ein bisschen Gedanken. Ne? Also einerseits klar, Online-Shopping hat in der Pandemie zugenommen, aber wenn es dann mal irgendwann hoffentlich vorbei ist, möchten wir natürlich nicht, dass die ganzen netten Buchläden, in die wir zum Stöbern hineingehen und in denen wir uns gerne aufhalten, weil das ja einfach total nette Orte sind, dass die dann alle nicht mehr da sind. Und bei Genial Lokal, wenn ihr da bestellt, dann unterstützt ihr den lokalen Buchhandel. Ich finde, das ist eine total gute Sache und deswegen ist Genial Lokal mein Kooperationspartner. Und wie gesagt, wenn ihr mich mit diesem Podcast hier auf Steady unterstützt, dann gewinnt ihr mit ein bisschen Glück vielleicht mal einen der 30 Euro Buchgutscheine, die ich hier in jeder Episode verlose. So, und jetzt geht's aber auch wieder weiter im Gespräch mit Nils Bokelberg.
Hier ist jetzt der Stapel auf der einen Seite ein bisschen kleiner geworden, auf der anderen ein bisschen größer. Ja. Du hast auch ein Buch runtergenommen. Chester Brown, Fuck.
Genau. Chester Browns Fuck, ein Comic. Du hast ja gesagt, man soll 5 bis 6 Bücher hier für dieses Format mitbringen. Was mir wahnsinnig schwer fiel, war auszuwählen, welchen Comic ich mitnehme. Ich wollte natürlich viele Nicht-Comics dabei haben, aber Comics haben mich halt auch extrem geprägt. Ich habe jetzt Chester Browns Fuck genommen als Stellvertreter für all die Comics, die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin, weil Chester Brown schon eine Sonderstellung einnimmt in meiner Rezeption von Comics. Das erste Buch, das ich von Chester Brown gelesen habe, waren die Playboy Stories, ein Heft, damals bei Jochen Enterprises erschienen, und eine Geschichte über den jungen Chester Brown, ein biografischer Comic, der davon erzählt, wie er damals seine ersten Playboy-Hefte entdeckt hat, nachdem seine Mutter gestorben ist und er sich dann immer auf die Hefte einen runtergeholt hat und dann immer ein schlechtes Gewissen vor seiner Mutter hat, die dann immer vom Himmel aus zu ihm gesagt hat, was hast du da getan, du bist so eine Enttäuschung, Junge, und sein depressiver Vater, zu dem er gar keinen Zugang mehr hatte, weil der seit dem Tod der Mutter irgendwie keine Freude mehr hatte. Und dann kam kurz darauf Fuck raus in Deutschland. Ich glaube damals, jetzt ist es auch bei Reprodukt, ich glaube damals war es sogar auch bei Jochen Enterprises, eine Geschichte, in der er erzählt, dass er sich nicht traut, Schimpfwörter zu sagen. Und alle seine Mitschüler ihn immer versucht haben, dazu zu überreden, sag doch mal ein Schimpfwort. Die fanden das mega witzig. Und ja, er wollte eigentlich keins sagen, weil er sich irgendwie so verpflichtet gefühlt hat. Und so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Story. Wahnsinnig toll erzählt, toll gezeichnet. Und Chester Brown war einer der ersten so Indie-Comic-Zeichner, die ich so für mich entdeckt habe, wo ich richtig begeistert war. Es gibt ein Buch von ihm, das ich damals hatte, das ich nicht mehr habe, weil ich es auch irgendwo verliehen, verschenkt habe, was auch immer. Das hieß At the Happy Clown. Das war mein großes Lieblingscomic von Chester Brown.
Okay.
Und da sind wir auch tatsächlich wieder bei diesem absurden Humor. Bei At the Happy Clown geht es um eben Ed, den fröhlichen Clown, der durch die Kanalisation läuft und sich das Bein bricht, obwohl er heute Kinder bespaßen wollte, und dabei dann entdeckt, dass er auf seinem Penis den Kopf von Nixon, glaube ich, hat, von einem amerikanischen Präsidenten. Und dann wird uns erzählt, dass es eine Parallelwelt gibt, in der alles ist wie bei uns, nur kleiner. Und in dieser Welt wird ein Dimensionsloch gefunden. Und die haben auf diesem Planeten ein Riesenproblem, weil sie eine Kacke-Überproduktion haben. Und sie schieben sie dann alles in dieses Dimensionsloch, weil sie dann einfach weg ist. Und das Dimensionsloch endet aber in At the Happy Clowns Hintern. Deswegen denkt er, er kommt nicht mehr von der Toilette runter. Und dadurch kommt auch, und dann fällt aber der Präsident des kleinen Landes in dieses Loch, nur sein Kopf, und der landet dann irgendwie auf At the Happy Clowns Penis. Und das ist so diese ganze Story. Und dann gibt es aber noch eine Krimi-Story in diesem Buch und so. Ich habe das geliebt. Ich fand das wahnsinnig schlau. Ich fand das wahnsinnig lustig. Es ist sehr bitter. Es ist aber auch sehr absurd. Und das fand ich ganz toll. Und darüber habe ich Chester Brown sehr lieben gelernt. Der Ort, da habe ich ja gerade eben schon erzählt, das habe ich auch damals da im Keller der Taschenbuchhandlung für mich entdeckt. Da habe ich dann durch At the Happy Clown und Chester Brown angefangen, mir auch die ganzen anderen Indie-Comics anzugucken. Ja. Und bin darüber natürlich schnell, in Deutschland ist man damals schnell auf U-Comics gestoßen. Mhm. Da war dann Edeka einer der großen Zeichner, ein Franzose, glaube ich, kann auch Belgier sein. Ich glaube, es ist Franzose, der immer so sehr knollennasige Figuren macht, die in absurdeste Geschichten immer verstrickt sind. So ein bisschen clever und smartig, aber noch erwachsener und noch weirder irgendwie.
Ja, und der hat sich nach einer deutschen Supermarktkette benannt.
Absolut. Den habe ich auch total geliebt. Das habe ich immer mit meinem besten Freund Waldi gelesen. Wir haben uns wirklich weggeschmissen vor Lachen, weil es immer nur Stuss und sehr, sehr lustig. Da habe ich zum Beispiel aber auch Crumb für mich sehr kennen und lieben gelernt, der mittlerweile auch einer meiner großen Helden ist. Ich fand auch, vor ein paar Jahren kam ja Crumbs Version von Genesis raus. Also das erste Buch der Bibel hat er als Comic gezeichnet. Es war ein Langzeitprojekt über mehrere Jahre. Und wenn man sich das anguckt, merkt man das erste Mal, was für ein super absurder Text diese Bibel ist. Dieses ständige Namen wiederholen und er zeugte 10.000 Kinder und so. Es ist super absurd. Und das ist toll, wenn man das so als Comic so illustriert sieht, mit diesen seltsamen, ernsten Visagen, die Crumb ja immer malt. Das ist ganz, ganz toll, zum Beispiel.
Ich weiß bei dieser Genesis-Fassung noch, dass er damals irgendwie so Interviews dazu gegeben hat, weil ich glaube, dass er schon auf Anraten seines Verlages oder so im Garten Eden schon eher versucht hat, die Geschlechtsteile von Adam und Eva hinter doch so hinterm Gebüsch zu verbergen oder so oder keinen irrigierten Penis zu zeigen und hat sich dann in den Interviews so merkwürdig rumgewunden, weil das ja überhaupt eigentlich nicht zu ihm passt und dann aber schon gesagt so nein, das wäre jetzt also eigentlich keine Zensur und er hätte jetzt eigentlich eingesehen, aus welchen Gründen das jetzt auch vernünftiger wäre, niemanden zu verletzen und so weiter und so fort. Da dachte ich dann so, das ist jetzt aber ein bisschen schwach, wenn man die anderen Sachen von ihm kennt.
Ja, ach, ich finde es nicht schlimm, weil jetzt natürlich der Stoff so ein bisschen vorgibt. Crump hat ja irgendwie seine Zeit, in der eine Riesenfreude daran hatte, dass sich alle über ihn aufregen, auch lange hinter sich. Das war ja auch so schon so zu Ashbury Heights, so Zap-Comics-Zeiten. Also er hat ja so zu Hippie-Zeiten sehr aktiv geworden, hat angefangen, Comics zu malen und hat auch in San Francisco gelebt damals und die Hippies hat das ja wahnsinnig geärgert, was der da gemalt hat, immer, weil der sich einfach über alle lustig gemacht hat.
Ja.
Das ist auch heute noch wahnsinnig gut, wenn man das liest. Also das bekannteste ist wahrscheinlich Fritz the Cat von ihm, das finde ich auch mit das Schwächste, aber selbst wenn man es als Comic liest, ist es immer noch wahnsinnig gut. Und ich liebe den einfach total. Der hat dieses super Neurotische von dem und dieser super weirde Blick auf die Welt und dieses ständige hart mit sich selber ins Gericht gehen. Es gibt ja auch viele Comics, die er mit seiner Frau zusammen gemalt hat, wo sie sich selber malt und er sich und sie sich auch wahnsinnig lustig macht über ihn. Das hat mir immer richtig gut an dem gefallen. Dieses der arme Idiot irgendwie.
Ja, also das ist eigentlich auch so das, was habe ich mich mal mit Ralf König drüber unterhalten, der glaube ich ziemlich durch Crump auf die Comics gekommen ist und immer so vom Dorf in Westfalen oder so erzählt hat, wo er dann da dran gekommen ist oder er musste die, glaube ich, auch irgendwo bestellen.
2001 wahrscheinlich früher.
Wahrscheinlich 2001. Ja.
Die haben die auch mal richtig gut gepusht.
Genau, das war bei uns auch immer ein Highlight im Alltag, wenn der neue 2001-Katalog kam und man dann das fisselige Heftchen durchblättern konnte.
Ich glaube, ich habe tatsächlich auch meine ersten Crumb-Comics, fällt mir gerade ein, bei 2001 gekauft.
Ja.
Wir hatten so Sammelbände und das war ja direkt um die Ecke vom Taschenladen. Und da habe ich das, glaube ich, das erste Mal habe ich da so ein großes Crumb-Paket gekauft.
Das war in der Ehrenstraße, ne?
Genau.
Eine Pilgerstätte meiner frühen Studienjahre.
Toller Laden.
Toller Laden. Gibt's auch alles nicht mehr. Und es gibt auch so, naja, obwohl ein paar gibt es noch, aber so diese Kultur, finde ich, ist ein bisschen verschwunden von dem, was du jetzt auch schon so ein paar Mal angedeutet hast, nämlich abhängen in solchen Läden, die natürlich auch so ein bisschen zweischneidig sind, weil wenn man jetzt so, wenn ich mich erinnere an den Comicladen in der Ritterstraße in Köln, den kennst du wahrscheinlich auch, Pin-Up. Und das waren dann ja schon so Man-Caves und
ja, das stimmt.
Ich glaube, da hat man sich als Frau nicht unbedingt so wohl gefühlt, wenn man da reingegangen ist, kann ich mir vorstellen.
Ist ja auch immer noch, glaube ich, ein großes Thema in der Comic-Szene, wenn man zum Beispiel Sarah Burini folgt auf den sozialen Netzwerken, eine deutsche Comiczeichnerin, die ja auch immer wieder von so Messen erzählt und so von so Übergriffigkeiten und so, wie unangenehm das ist.
Ja.
Da wird leider manchmal dieses Nerd-Klischee so ein bisschen wahr, dass die sich vor so Frauen erschrecken und plötzlich keine normales menschliches soziales Verhalten mehr an den Tag legen können, sobald eine Frau den Raum betritt.
So Ja, das war, finde ich, in dem Pin-Up auch so ein bisschen so, aber ich will jetzt gar nicht so
Es ist ja auch eine tolle Kultur. Also ich zum Beispiel, ich bin auch ein großer Fan von Klaus Kornfeld, mit dem ich eine Zeit lang auch zusammen gewohnt.
Ah, ja.
Damals Sänger meiner absoluten Lieblingsband gewesen, Throw That Beat in the Garbage Can. Und da hat er immer Comics für die Band gemalt. Er hat dann sogar ein Comicband über die Band rausgebracht. Auch bei U-Comics damals, wo dann auf ein paar Seiten auch die Akkorde von den Songs standen. Und den Comic habe ich auch damals rauf und runter gelesen. Habe ich total geliebt. Okay. Ich fand auch immer diese selbstironischen Stories wahnsinnig gut, die er von sich und der Band erzählt hat. Und der hat ja dann irgendwann die Comicreihe Kranke Comics gemacht, die dann vor, ich glaube, 2 Jahren auch nochmal zusammengefasst als Komplettband erschienen ist. Bei einem deutschen Comic, ich weiß gar nicht, beim Totenkopf Verlag oder so, ich glaube, irgendwie so. Und die sind auch wahnsinnig gut. Die Kranken Comics handeln von den zwei sozusagen Herausgebern des Comics, Fufu und Haha. Zwei wahnsinnig niedliche Tierchen, Hunde oder so ähnlich, die leider immer ihr Geld damit verdienen, dass sie ganz schlimme Comics veröffentlichen.
Okay, Meta. Also
ganz fiese, brutale Geschichten, immer mit Junkies und und dem ganzen menschlichen Abschaum, aber alles immer so Disney-Parodie-Figuren irgendwie, die yeah. dann irgendwie, die dann völlig am Ende sind und Pornos drehen und so weiter und so fort. Es ist sehr bitter, sehr böse, aber auch wahnsinnig lustig. Und Klaus habe ich jetzt gesehen, muss man mal googeln, auf irgendeinem Comic-Portal, wo so Zeichner irgendwie ihre Storys selbst veröffentlichen können, hat jetzt Fufu und Haha wieder als wöchentlichen Comic etabliert. Jeden Sonntag kommt ein Fufu und Haha-Strip und das fing sehr harmlos an. Fufu und Haha sind irgendwie zu Hause und alles ist schön und dann plötzlich merkt man, dass die leben, glaube ich, in Erlangen und plötzlich merkt man, dass die Stadt von einer Zombie-Apokalypse heimgesucht wird. Nur Fufu und Haha haben es noch nicht so richtig gemerkt.
Okay.
Und das Witzige ist vor allem auch, dass diese Zombie-Apokalypse, diese Zombies laufen dann durch die Stadt und die rufen aber auch immer sowas wie Merkel muss weg und wie so, wir wollen unsere Freiheit wieder.
Ja.
Dann sind aber alles so Zombies mit so heraushängenden Augen und so. Sehr, sehr witzig und sehr, sehr lesenswert. Also auch, ich glaube, Klaus hat auch viel Einfluss auf meine Comic-Sozialisation gehabt.
Und sag mal, als ihr zusammen gewohnt habt, das war dann so in deiner Viva-Zeit? Oder
nee,
wann
das war, wir haben zusammen gewohnt einmal in der Eifel auf dem Bauernhof von Thomas D.
Ja.
Da haben wir uns quasi eine Etage geteilt,
okay.
Klaus und ich. Und dann noch hier in Berlin haben wir auch mal. Als ich nach meinem Filmstudium nach Berlin gegangen bin, habe ich hier eine Zeit lang bei ihm gewohnt, weil dann auch auf der gleichen Etage mein ältester Freund Waldi gewohnt hat. Da haben wir uns dann auch manchmal, untereinander Comics getauscht.
Okay, aber in der Viva-Zeit, wie war es da so bei dir mit dem Lesen? Hast du irgendwie immer was dabei gehabt zum Dreh oder?
Ich habe immer viel gelesen, weil ich habe ja wegen Viva die Schule abgebrochen,
ja.
Weil es natürlich interessanter war, beim Fernsehen zu arbeiten, als in die Schule zu gehen, irgendwie mit 17.
Ja, ja.
Und habe dann sehr schnell, also innerhalb kürzester Zeit, eine Angst vor einem Wissensdefizit entwickelt.
Interessant.
Ich hatte plötzlich Sorge, dass ich dumm bin. So verkürzt gesagt, weil ich fand das schon immer gut, wenn Leute schlau waren und schlauer waren als ich und ich habe davon immer wahnsinnig viel gelernt und ich habe auch mit meinem ältesten Bruder zusammen gewohnt damals, der einfach immer sehr schlau war in allem, was er tat und sagte und so und das hat mich natürlich auch immer sehr inspiriert auf eine gewisse Art. Ja, und habe dann eben diese Sorge entwickelt, dass ich irgendwie verblöde und habe dann deswegen auch mir Bücher geholt über Sachen, die ich nicht verstehe ganz oft, in der Hoffnung, dass die da gut erklärt sind. Es gab damals von Rowohlt so eine Reihe, die sollte so, die war, glaube ich, so ein bisschen populärwissenschaftlich gedacht, aber ohne jetzt nicht so im PM-Stil, sondern eher so komplexe Sachverhalte irgendwie so runterbrechen, dass man die irgendwie nachvollziehen kann,
ja,
wenn man ein bisschen mitdenkt. Da gab es dann so Bücher über Wahrscheinlichkeitsforschung und Rechnung und so weiter und so fort.
Ja.
Und,
so weiße Bücher mit so,
genau, mit
kleinen blauen
Streifen an der Seite.
Pinken, gelben oder so,
genau.
Streifen, ne?
Genau.
Ja.
Das hieß auch irgendwie Der Hund in der Pfanne oder so, hieß eins über Wahrscheinlichkeitsrechnung, irgendwie sowas.
Aha, aha.
Solche Bücher habe ich mir dann ganz viel geholt, in der Hoffnung, Sachen zu verstehen, von denen ich nichts verstehe. Und dann habe ich die auch einfach durchgelesen, auch wenn ich ab einem gewissen Punkt intellektuell ausgestiegen bin, habe ich mich trotzdem gezwungen, die zu Ende zu lesen, in der Hoffnung, na, irgendwas bleibt schon hängen. So, und hatte dadurch einfach wirklich immer ein Buch in der Tasche. Irgendwann hat sich das sehr verlagert auf Zeitschriften, das war ja auch jetzt quasi vor mobilem Internet, dass ich wirklich regelmäßig jeden Kiosk leer gekauft habe und immer alle möglichen, also natürlich so Standardzeitschriften, aber auch immer irgendeine Zeitschrift aus irgendeinem Themengebiet, bei dem ich mich nicht auskenne oder wo ich keine Ahnung von habe, das waren dann auch manchmal eben so die Kirmesrevue oder so, wo ich dann Sachen
die
über...
Die was?
Die Kirmes, es gibt
das
eine
gibt
Zeit,
es wirklich.
Das Kirmesrevue für Schausteller, das Schausteller-Magazin, wo dann auch mal so ein gebrauchter Autoscooter verkauft wird und so für, weiß nicht, 800.000. Aber so solche Sachen, also damit habe ich mich dann viel, ich habe dann immer versucht, viel zu lesen und viel Wissen anzuhäufen und so. Da bin ich etwas entspannter geworden, aber trotzdem gibt es immer noch dieses Grundrauschen in mir, Angst zu haben oder meine grundsätzliche Einstellung ist immer, dass ich dümmer bin als alle anderen. Und da versuche ich immer so ein bisschen gegenzuarbeiten.
Und wenn du befürchtest, dümmer zu sein, dann sagst du natürlich in der Situation, fuck, was jetzt die uneleganteste Überleitung war, wieder zurück zu
genau.
Chester Brown.
Genau. Also ich habe, glaube ich, in der Zeit nach zu Viva habe ich, glaube ich, viel Comics gelesen, zwischendurch immer wieder andere Bücher, aber auch, ich meine, wenn ich dann mal irgendwie so komplett den Fokus verloren habe, dann hat auch mein Bruder, mit dem ich halt zusammen gewohnt habe, gesagt, so, pass mal ein bisschen auf, hier, lies mal wieder ein Buch.
Echt?
Ja, ja.
Oh, wow.
Und dann habe ich das gemacht.
Und Fuck von Chester Brown, du hast es eben schon, wir sind jetzt echt sehr sehr abgekommen. Ja. Du hast eben schon so grob gesagt, worum es geht, also um den Jungen, der nicht fluchen möchte. Und das ist, glaube ich, das ist aber eine Geschichtensammlung, hast du, glaube ich, auch schon gesagt. Nee,
Fuck ist eine durchgehende Geschichte.
Ist eine durchgehende Geschichte,
genau,
ist
eine durchgehende Geschichte. Es ist sehr coming of age, es ist sehr Pubertätsverhalten, Verwirrung, das eine Mädchen ist in ihn verliebt, er findet aber das andere toll, dann die attraktive Lehrerin, die ihn anfasst, wo er plötzlich ganz aufgeregt ist und nicht weiß, woher das kommt und so. All dieser ganze Struggle eines Teenagers, der auch so ein bisschen schüchtern ist, wie in seinem Fall, und so ein bisschen auch hier und da mal der Punching Boy für die Bullies ist. All das in so einer Geschichte, die ist nicht lustig oder so, aber sie ist trotzdem irgendwie, ja, berührend ist das falsche Wort. Sie ist irgendwie, die nimmt einen sehr mit. Die lässt einen wenig Raum, irgendwie loszulassen.
Ja.
Und das finde ich ganz, ganz spannend. Der hat, Chester Brown, habe ich damals immer gesagt, ist mein Lieblingscomiczeichner, war dann auch mein erstes Tattoo, war dann auch ein Motiv von Chester Brown.
Okay.
Und weil ich den so toll fand. Ja, der hatte auch damals ein eigenes Magazin. Das war aber hier wahnsinnig schwer zu kriegen. Deswegen habe ich quasi immer die fertig gedruckten Geschichten gelesen. Und der hat vor ein paar Jahren, der hat auch irgendwann, glaube ich, nochmal was von Kafka gemacht. Und vor ein paar Jahren hat er eine, auch wieder so eine ganz persönliche Geschichte gemacht, warum er immer zu Prostituierten geht.
Paying for it heißt das, glaube ich, ne?
Wie heißt das?
Paying for it.
Ja, genau, paying for it, genau. Ja. Warum er ein Frank ist. Da habe ich auch erstmal das Wort Frank.
Aha, das heißt so.
Okay. Das ist Freier, genau.
Ja.
Fand ich gar nicht so schlecht, war ganz interessant erzählt, diese Geschichte von ihm und dieser Prostituierten und seiner Freundin. Aber das letzte Drittel des Buchs ist nicht mehr Comic, sondern eine komplette Rechtfertigung dafür, warum es Prostitution gibt, warum er die in Anspruch nimmt, warum er das richtig findet und so. Und da muss man dann schon sagen, schwierig, weil wenn du die Geschichte so stehen lässt und uns allen das überlässt, wie wir das finden oder nicht, dann ist es okay. Aber wenn du so einen Anhang da dran packst, dann geht's dir ja schon darum, dass du willst, dass wir alle auf deiner Seite sind. Und dann funktioniert so eine Geschichte halt nicht mehr so gut, sich als Idiot hinzustellen und dann zu sagen, aber ihr müsst alle das okay finden, dass ich ein Idiot bin.
Ja.
Das fand ich schwierig, weil es eben dem Leser nicht mehr den Raum lässt, den er dem Leser sonst gelassen hat mit seinen Geschichten. So ein bisschen wie Anthony Jeselnik, grandioser amerikanischer Stand-Upper, weil ich hatte gestern Abend mit Maria noch drüber gesprochen. Alle Programme von dem sind super, die Witze von dem sind ganz schlimm, man schämt sich total darüber zu lachen, aber er hat so eine einmalige Art, die vorzutragen und so ganz trocken. Und bei einem seiner, ich glaube, bei seinem vorletzten Programm oder so, hat er im letzten Drittel von einem Gag erzählt, den er gemacht hat, ich glaube, über dieses Boston Marathon Bombing, wo ja diese Bombe beim Boston Marathon, da hat er kurz danach einen Witz getwittert, so einen One-Liner, und dann haben sich alle Leute darüber aufgeregt, und dann hat er im letzten Drittel des Programms sich darüber aufgeregt, dass die Leute sich über seinen Gag aufgeregt haben. Und das, wenn man dann so aus der Figur fällt, das funktioniert halt nicht. Also wenn, so ähnlich war das, fand ich, bei Paying for It von Chester Brown. So funktioniert es nicht.
Nee, das stimmt. Das ist ja aber oft so bei Leuten, also in unterschiedlichen Genres, ob nun Bücher, Tweets, Stand-Up-Comedy, die gerne edgy sein wollen und dafür auch gerne Anerkennung haben wollen, dass sie so edgy sind und dass das nichts ist, was jedem gefällt, wo man dann aber trotzdem merkt, irgendwie eigentlich möchtest du aber ganz genau damit jedem gefallen, dass du etwas machst, was nicht jedem gefällt. Genau. Und das ist dann wahrscheinlich ganz genau das, was nicht dran funktioniert. Ne? Okay, jetzt liegt hier noch ein Buch auf dem kleiner gewordenen Stapel.
Ja, das ist das Finale Furioso.
Das ist das Finale Furioso.
Dave Eggers, ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität. Mein großer Lieblingsschriftsteller und auch mein großes Lieblingsbuch von ihm. Es war auch sein erstes.
Du hast mir geschrieben vorher, das ist das wichtigste Buch deines Lebens.
Ja, absolut. Ja. Das ist das wichtigste Buch meines Lebens. Ich habe das, glaube ich, mittlerweile schon 20 Mal verschenkt, weil ich finde, dass das jeder auf der Welt gelesen haben sollte. Ich habe hier jetzt die Edition, das nur mal zum Technischen vorab. Ich habe hier die Knauer Taschenbuch-Edition, die in der deutschen Übersetzung die wichtigste ist. Also mittlerweile hat ja Kiwi den kompletten Eggers-Katalog gekauft, haben auch das herzzerreißende Werk wieder neu aufgelegt. Aber die Taschenbuch-Edition von Knauer von Eggers herzzerreißendem Werk ist die einzige, die auch das übersetzte Nachwort hat. Das erst in einer späteren Auflage dazu kam. Das hat die Kiwi-Übersetzung nicht mehr. Die haben es wieder weggenommen. Und das Nachwort ist der Hammer. Das braucht man unbedingt dazu. Deswegen, wenn man wirklich an diesem Buch interessiert ist, muss man wahrscheinlich ins Antiquariat und sich diese Version besorgen. Ich weiß nicht, warum Kiwi das Nachwort weggekickt hat. Das ist mir völlig unbegreiflich, weil es sich so in so interessanten Stellen nochmal aufs Buch bezieht. Aber das jetzt nur technischer Krimskrams vorweg. Ich habe auch hier, das hier ist auch tatsächlich, habe ich von Dave Eggers signiert bekommen.
Oh, toll.
Ich war bei einer Lesung und da hat er mir, da habe ich ihm damals erzählt, das war vor meinem ersten Buch, und da habe ich ihm erzählt, dass ich gerade ein Buch schreibe und dann hat er geschrieben, to Niels, congratulations on your impending book, I salute you and urge you, Dave Eggers. Und,
wow.
Und sobald man wieder reisen darf, werde ich mit Dave Eggers Nudeln essen gehen und Schallplatten kaufen bei Amoeba Music in San Francisco, weil nämlich dieser Amoeba Music in San Francisco ist wahrscheinlich der beste Plattenladen der Welt, ist auf einer ehemaligen Bowlingbahn, riesengroß, einfach alles voll Platten, dieser Laden lebt einfach Musik. Und Eggers, der in San Francisco lebt, liebt den auch ganz besonders. Und die sind durch die Pandemie schon sehr am Anfang ins Straucheln geraten.
Okay.
Und haben dann so ein Crowdfunding gemacht, so bitte helft uns, Amoeba offen zu halten. Und Dave Eggers hat davon mitbekommen, hat dann ein paar Pledges beigesteuert. Also wenn man so und so viel Geld gespendet hat, hat man von Dave Eggers eine Postkarte bekommen. Wenn man so und so viel gespendet hat, hat man so Zeichnungen von ihm, er zeichnet mittlerweile auch viel, bekommen. Und wenn man eine Summe X, das war irgendwie relativ viel, gespendet hat, dann würde Dave Eggers einen in seinen Lieblingsnudelladen einladen, der ist nämlich schräg gegenüber von Amoeba, zum Essen und dann würde man gemeinsam rübergehen zu Amoeba und Dave Eggers sucht einem seine Lieblingsplatte von, war es Belle & Sebastian? Ich glaube Belle & Sebastian aus und kauft die einem.
Wow.
Und, nee, es war aber nicht Belle & Sebastian, es war eine andere Band, scheiße, jetzt komme ich nicht drauf, egal.
Schade, es wäre aber so ein schöner Bogen zu dem.
Das stimmt, ja. Also auf jeden Fall so, das konnte man als Pledge kaufen und ich habe lange gezögert, habe mir gedacht, das ist mir ein Tacken zu teuer, es ist zwar okay. Aber es war mir so ein Tacken zu teuer. Hab's dann nicht gemacht und dann haben wir.
Drei oder vier Stellen?
Vier Stellen, aber quasi. Also
gerade mal so.
Ja,
okay.
Also 1000 Dollar.
Ja, aber das muss man dann schon echt wollen.
Ist ja dann Euro, ist es ein bisschen weniger.
Ja.
Und ich habe aber mich die ganze Zeit geärgert, dass ich nicht gemacht habe. Ich dachte, das kann man einmal ausgeben für so ein einmaliges Erlebnis.
Ja.
Plus, dass ich meinem Lieblingsplattenladen helfen würde. Aber ich hab's dann nicht gemacht, war irgendwie zu knausig. Und dann habe ich ja im Mai Maria geheiratet.
Ja.
Und auf dem Weg nach Köln, weil wir in Köln geheiratet haben, auf dem Weg nach Köln drückt sie mir was in die Hand, was aussah wie ein Single-Cover. Und es war so ein selbstgestaltetes Single-Cover als Gutschein, weil sie das nämlich dann gekauft und mir geschenkt hat zu unserer Hochzeit. Und deswegen werde ich, sobald man wieder reisen kann, wir sind die ganze Zeit mit denen in Kontakt. Wir haben dann auch selbstgezeichnete Bilder von ihm bekommen. Also das war quasi die anderen Pledges mit drin.
Ja.
Die haben wir jetzt zu Hause eingerahmt und aufgehangen, wo er uns dann auch nochmal zur Hochzeit gratuliert hat und auch so Bilder extra für uns gemalt hat. Ja, und dann, sobald man wieder reisen kann, treffe ich ihn und gehe mit ihm essen und er kauft mir eine Platte. So, das zu Dave Eggers. Dieses Buch, kommen wir zum Buch, ein herzzerreißendes Werk von umwerfender Genialität, wahnsinnig überheblicher Titel, das habe ich zum ersten Mal gelesen, als es rauskam, da war auch gerade meine Tochter geboren.
Ja.
Und ich habe immer ihre Mama begleitet, weil sie ja noch gestillt wurde und ihre Mama ist Schauspielerin und deswegen war ich mal mit am Set und saß dann im Wohnwagen mit unserer Tochter. Hab gewartet, bis sie wieder Hunger hatte und dann habe ich sie wieder zum Set gebracht. Und ansonsten saß ich halt im Wohnwagen und habe mir irgendwie die Zeit vertrieben. Und da hatte ich dieses Buch neu und hatte, glaube ich, sogar im Spiegel davon gelesen, dass das so ein bisschen größenwahnsinnig sei, das Buch, und dass da so übertrieben viele Fußnoten drin wären. Und da habe ich sofort gedacht, oh toll, das hört sich ja an wie etwas, was mir gefallen könnte. Und dann habe ich es mir geholt. Das Geile am herzzerreißenden Werk ist, es hat erstmal ein, ich guck mal nach, damit ich hier nichts Falsches sage, wie lang es genau ist. Ah, jetzt sind es römische Zeilen. Na, herzlichen Glückwunsch. Es geht bis IL. Was ist römisch IL?
Puh, weiß ich auch search nicht. Search
me. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie sagen wir, es sind 100 Seiten oder so.
Ja.
Oder 50, ein 50-seitiges Vorwort.
Ja.
In dem erstmal ganz viel erklärt wird. Zum Beispiel schreibt er, das, was ihr jetzt lest, ist eine wahre Geschichte. Manche von euch fühlen sich damit vielleicht unwohl, zu wissen, dass das wahr ist. Ihr könnt dann dieses Buch an den Verlag schicken, hier ist die Adresse, bla bla. Ihr kriegt dann eine Diskette von dem Buch und dann könnt ihr die Namen austauschen zu Namen, die euch besser gefallen oder so. Das kann man mit jedem Schreibprogramm machen, hat er dann so angeboten, dass man das machen kann. Und also stand dann wirklich auch die Adresse dabei und so und dann hätte man das machen können. Lauter, also es steht quasi eine Bedienungsanleitung für dieses Buch im Vorwort.
Ja.
Unter anderem sagt er dann so nach der Hälfte des Vorworts, und hier kommen ein paar Stellen, die es nicht ins Buch geschafft haben. Und dann völlig aus dem Zusammenhang gerissen, Absätze, seitenweise, mitten aus der Geschichte, die halt gestrichen wurden. Vielleicht von seinem Lektorat, von mir auch immer, die er dann da irgendwie nochmal reingepackt hat. Mit denen man auch, wenn man es das erste Mal liest, natürlich gar nichts anfangen kann. Aber man liest es dann irgendwie trotzdem und Das Vorwort endet mit dem Satz, hier ist die Zeichnung eines Tackers und dann so ein gemalter Tacker. Und dann geht das Buch los. Es ist die Lebensgeschichte von Dave Eggers. Dave Eggers hat, glaube ich, zwei Geschwister, ich habe es länger nicht mehr gelesen, zwei, wenn ich mich recht entsinne, und ist ein bisschen, sagen wir mal, 20-something, als seine Eltern sterben. Und er hat noch einen jüngeren Bruder, um den er sich dann kümmern muss, weil die anderen Geschwister alle keine Zeit haben. Und er irgendwie gerade selber am Überlegen, was er überhaupt mit seinem Leben anfangen soll, hat dann seinen jüngeren Bruder im Schlepptau und zieht mit dem nach San Francisco in die Stadt und versucht die ganze Zeit rauszufinden, was er eigentlich vom Leben will und was er mit dem Leben anfangen kann, um gleichzeitig auch noch für seinen Bruder da zu sein und seinen Bruder mitzunehmen und für seinen Bruder da zu sein und probiert die unterschiedlichsten Dinge aus. Hat einmal irgendwie die Idee, bei Real World auf MTV mitzumachen, was damals in den 90ern noch eine Riesennummer war.
Ja.
So eine Reality-Sendung, wo einfach Leute in einer WG leben, die alle gut aussehen, so in etwa. Das hat er eine Zeit lang überlegt, dann gründet er irgendwann ein eigenes Satire-Magazin, das so halbgut läuft und versucht irgendwie, glaube ich, einen Award aus der Taufe zu heben. Also probiert die unterschiedlichsten Sachen, ist auch wieder, da sind wir wieder bei den Glücksrittern, ist auch so jemand, der so total auf der Suche danach ist, was ihm eigentlich das Leben bringen kann und natürlich auch noch total desillusioniert ist, weil er gerade irgendwie seine Eltern bis in den Tod gepflegt hat, die irgendwie auch alle Pflegefälle waren und zu Hause irgendwie nicht mehr raus konnten, aus so einem piefigen Suburb irgendwie, so einem Bungalowhaus, wo es einfach nur noch nach den Eltern auch gerochen hat und wo alles irgendwie kaputt war und so. Und da irgendwie versucht rauszukommen. Ja, das ist so im Grunde genommen die Geschichte und das ist natürlich herzzerreißend und das umwerfend Geniale ist natürlich die Art, wie er die erzählt, aber diese Beziehung zu seinem kleinen Bruder, der natürlich überhaupt nicht so richtig checkt, was Sache ist und so, hat tatsächlich etwas extrem Wärmendes, etwas sehr Aufmerksames. Und es gibt immer wieder Situationen in einem Buch, zum Beispiel beschreibt er das Casting bei Real World, das ist auch ein sehr langer Part, er beschreibt diesen Casting-Prozess und mitten in diesem Casting sagt dann die Casterin zu ihm, hör mal, das, was ich jetzt gerade zu dir sage, das denkst du dir doch jetzt nur noch fürs Buch aus. Das ist doch jetzt gar nicht mehr wirklich passiert und so. Du stellst mir doch jetzt einfach nur Fragen, weil du glaubst, dass das für die Leser jetzt cooler rüberkommt und so. Und er sagt dann so, ja, schon, aber ich muss es halt auch loswerden und so. Also er spielt sehr viel mit der Form. Er ist da völlig frei. Es gibt tatsächlich eine Quadrillion Fußnoten und es gibt ganz viele bemerkenswerte Momente in diesem Buch, weil er einfach auch die Form Buch total auseinandernimmt. Er hat innerhalb des Impressums vorne steht ein riesen Absatz von ihm drin, wo er einfach, ich wollte hier auch mal was hinschreiben und so. Und wo er dann einfach so ein bisschen was über sich schreibt und so. Und lauter solche Sachen passieren, merkt man auch in dieser Form mit dem Vorwort und so. Das fand ich, da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Also das war ja quasi nochmal diese Charms-Sache noch viel weiter gedacht und gesponnen in einen Roman, dem ich keine Seite trauen kann.
Ja.
Obwohl er eine wahre Geschichte ist.
Ja.
Und das fand ich weltbewegend. Also das hat mein ganzes Weltbild wirklich komplett auf den Kopf gedreht, auf den Kopf gestellt, weil ich nicht nur anhand dieser Geschichte und der Form der Geschichte gesehen habe, was alles möglich ist, sondern weil ich auch anhand der Geschichte selbst gesehen habe, was alles möglich ist, was der einfach aus dem Boden gestampft hat oder eben nicht geschafft hat und wie gerne der gescheitert ist und dann trotzdem irgendwie immer weitergemacht hat und so. Das fand ich alles so aufregend und toll an diesem Buch, dass das wirklich zu so einer Bibel für mich wurde, zu dem Buch, das mich inhaltlich, glaube ich, so sehr bewegt und geprägt hat, dass ich deswegen immer sage, das ist das wichtigste Buch meines Lebens, weil ich danach alles anders gesehen habe. Also nicht alles, aber ganz viele Sachen einfach total anders gesehen.
Das Lesen der Anderen, eine kurze Unterbrechung noch mit dem Hinweis auf meinen Newsletter. Schaut euch doch mal um auf daslesenderanderen.de/Newsletter. Da könnt ihr euch dann registrieren und dann schreibe ich euch einmal im Monat eine Mail. Die blickt nicht nur zurück auf die Podcast-Folgen, die ich in dem Monat rausgebracht habe, sondern ich weise euch auch hin auf Radiosendungen zum Thema Literatur, die ich im WDR moderiere und die ihr dann nachhören könnt, oder auf interessante Episoden meines anderen Podcasts Durch die Gegend. Und außerdem schreibe ich auch ein bisschen was dazu, was ich so gelesen habe, welche Bücher ich gerade empfehlenswert finde, welche Podcasts ich gehört habe und was mir sonst so durch den Kopf geht. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann registriert euch doch auf daslesenderanderen.de/Newsletter. Einmal im Monat bekommt ihr dann Post von mir. Ich verspreche euch, dass das nicht so eine Sache wird, wo ihr jede Woche mit Spam von mir zugetextet werdet. Einmal im Monat bekommt ihr dann eine Mail von mir und seid über alles, was mit das Lesen der anderen zu tun hat, immer auf dem Laufenden. So, jetzt geht's auch weiter im Gespräch mit Nils Bokelberg. Wir sind immer noch bei seinem absoluten Lieblingsbuch von Dave Eggers.
Ja, wow, also das scheint ja wirklich ein totaler Einschnitt gewesen zu sein. Hat das denn auch irgendwie für dich eine nochmal eine biografische Begründung, also auf den Inhalt bezogen, oder ist es jetzt rein so, was man mit Literatur machen kann oder was Bücher überhaupt bedeuten?
Nee, ich habe das Buch jetzt zu einem Zeitpunkt gelesen, der auch bei mir ganz viel, wo bei mir sich auch ganz viel geändert hat. Meine Tochter war geboren. Ich hatte bis dato dann noch eine Sendung beim DSF gemacht, die war vorbei. Dann hat sich kurz danach mein Management von mir getrennt und bei mir war so ein bisschen nicht klar, was jetzt die Zukunft bringt. Also auch ist im Grunde genommen hat sie nichts vorgebracht. Also es sah wirklich so aus, als würde jetzt erstmal einfach gar nichts passieren, Stillstand. Weil der Viva-Fame war vorbei. Ich war jetzt nicht, das Telefon stand still, niemand wollte mit mir arbeiten, niemand hat sich an mich erinnert sozusagen oder keiner hatte Lust, mit mir zu arbeiten, was auch immer. Und ich war so ein bisschen, ich wusste nicht, was ich jetzt machen soll.
Unterhosendesign hat's ja keine Lust drauf.
Ja, Unterhosendesign war irgendwie auch nicht mehr angesagt. Das Feld war bestellt. Und ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ich war wirklich und gleichzeitig aber plötzlich eine Riesenverantwortung als Vater in einer Beziehung, die auch nicht mehr so richtig gut funktioniert hat zu einem gewissen Zeitpunkt. Also es kam irgendwie alles so sehr zusammen und dann dieses Buch in diesem Moment zu lesen, das war sehr, ich will auch gar nicht sagen empowernd, es war vielleicht auch ein bisschen frustrierend, aber auf so eine ganz interessante Art, auf so eine, ja, weiß ich gar nicht, was da so der richtige Begriff für ist, aber es hat mich irgendwie, es hat genau in diesen Keil, in diese Leere gepasst irgendwie.
Ich habe das nie von Dave Eggers gelesen, sondern eher die späteren Sachen, so The Circle zum Beispiel.
The Circle ist ja wirklich sein schlechtestes Buch, muss man sagen.
Okay, ja, das kann ich mir dann, wenn ich das jetzt höre, kann ich mir das sehr gut vorstellen, ja. Weil ich wollte auch gerade sagen, The Circle war ja echt so ein bisschen sehr konventionell und dem stand dann auch sehr missionarisch irgendwie so eine Absicht irgendwie so ins Gesicht geschrieben und es ist ganz egal, ob man irgendwie dem zustimmt, wie schlimm Facebook ist oder so oder diese ganze digitale Kultur, aber die Figuren waren irgendwie nur so Pappkameraden, die dann immer im richtigen Moment den passenden Gedanken gedacht haben, der jetzt zum Thema passt und irgendwie so, weiß ich, so Schilder hochgehalten haben, war so mein Eindruck. Also da klafft jetzt eine Kluft, wie man so sagt.
Ich glaube, The Circle muss man auch viel mehr als Essay begreifen, nachdem ich es gelesen habe, als Technologiekritik. Eggers selber ist jemand, der so ein bisschen, der fast so einen Tacken mittlerweile, fast so einen Tacken zu stolz ist, dass er irgendwie kein Smartphone hat und dass man ihm irgendwie alles noch per Post schicken muss, weil er irgendwie kaum in seine E-Mails guckt und so. Das hat er sich so ein bisschen in den letzten Jahren als Pose angewöhnt. Das ist so ganz leicht unangenehm, weil es so ein bisschen Old White Man ist irgendwie. Aber mein Gott, also das ist, er schreibt ja zwischendurch trotzdem immer noch tolle Bücher und The Circle war dann eben, man könnte ihm wahrscheinlich sogar fast vorwerfen, dass es auf Erfolg geschrieben hat. Das hat ja auch sehr gut funktioniert. Und ich finde, es ist zum Beispiel ein gutes Schulbuch. Also wenn man so als Schullektüre liest, das ist tatsächlich auch Kiwi zum Beispiel, macht ja keine Jugendbücher, aber das haben sie gesagt, verkauft sich vor allem an Schulen wie blöde.
Ja.
Und dafür ist es, für so eine Diskussion in der Schule ist es eigentlich ganz gut, finde ich so. Und da denke ich dann immer so, lass es dafür okay sein. Aber viele andere Bücher, es gibt zum Beispiel dieses, er schreibt ja auch oft sehr reportagig, also sowas wie Zeitun zum Beispiel.
Ja.
Auch ein ganz tolles Buch ist über einen Mensch, der in den Nachwehen des Hurricanes Katrina in New Orleans plötzlich in die Fänge der Behörden gerät, weil er eben arabischer Herkunft ist und die sagen, ja, du siehst aus wie ein Terrorist und so und er plötzlich da in die Mühlen gerät, völlig absurd. Aber es ist eben eine wahre Geschichte, ist auch sehr lesenswert, obwohl sich im Nachklapp herausgestellt hat, dass der Typ leider nicht so cool ist. Aber, und dann gab's.
Ach, der, um den es da geht,
ja,
oder
genau.
Wie?
No. Wenn man den Wikipedia-Eintrag von ihm liest, dann denkt man so, schade, dass ich für den mal gemutet habe. Aber zuletzt gab's eins, das hieß Der Mokka-König von sowieso oder so. irgendwas mit Kaffee im Titel. Auch wieder so eine reportagige Geschichte, die auch ganz toll ist, über einen Typen, der Kaffee importieren will und das dann gegen alle Widerstände macht. Also ist, das Werk von Dave Eggers ist ja tatsächlich sehr umfangreich. Der bringt ja fast jedes Jahr irgendwie 1-2 neue Bücher raus, geht in alle möglichen Richtungen literarisch. Und das hat er sich ja so ein bisschen erarbeitet. Der hat ja auch diesen Verlag gegründet, McSweeney's, der macht ja in Amerika, auch in den Großstädten, auf eine Initiative von ihm hin angestoßen, gibt es so Nachhilfezentren für Kinder.
Stimmt, ja, das habe ich auch mal gelesen.
Können. Und die sind aber immer so super geil designt, weil das Konzept von denen ist immer, dass die im Hinterzimmer von sinnlosen Läden sind. Er hat das in San Francisco zum ersten Mal gemacht, weil sie haben dann diese Zimmer gebraucht für diese Nachhilfe und hatten dann vorne ein Ladenlokal. Und der Vermieter hat gesagt, ihr dürft hier nur rein, wenn ihr das Ladenlokal als Ladenlokal nutzt.
Okay.
Und dann hat er gesagt, ja, ich will nichts verkaufen, was soll ich denn so im Ladenlokal, aber ich brauche die Räume, ich will die haben, weil das ist die Neighborhood, wo wir den Kindern Nachhilfe anbieten wollen, die
yeah.
Räume eignen sich perfekt und dann haben sie vorne einen Laden für Piratenbedarf gegründet und da reingebaut und haben da in diesem Laden für Piratenbedarf gibt es eine Geheimtür, die führt hinten zu den Nachhilfezimmern, also ein Nachhilfe-Speakeasy sozusagen, was für die Kinder natürlich mega aufregend ist.
Geil.
Das Witzigste war, dass irgendwann dieser Piratenbedarfladen so beliebt war, dass der die Miete gezahlt hat. Es war nie geplant, es sollte eigentlich ein sinnloser Laden sein, aber die Leute fanden es so lustig und aufregend, dass es das gibt, dass der Laden selber schon zum Kult wurde.
Ja, da musst du aber auch erstmal Sachen haben, die du da reintun kannst in den Piratenbedarf.
Was naja, Augenklappen, Holzbeine, ja. Das gibt's da alles.
Ja, wo wüsstest du jetzt, wo man mal eben so Holzbeine herkriegt?
Ja, die kann man ja schnell, improvisieren. In Brooklyn ist das, gibt's das auch, da ist es ein Laden für Superheldenbedarf.
Okay.
Da kann man unterschiedliche Capes kaufen und da gibt's dann sogar eine Station, wo ein Ventilator im Boden ist, wo man das Cape mal Probe fliegen kann. damit man sieht,
okay.
Wie es in der Luft flattert und so.
Geil.
Das ist echt super, ganz toll gemacht. Und dahinter sind immer diese Läden, wo die Kinder auch, also wo Autoren, die sagen, ich habe Zeit, sich dazu bereit erklären, Kindern Nachhilfe in dem Fall eben in Englisch zu geben und mit denen auch Creative Writing zu machen und so. Und die machen auch regelmäßig, bringen die so eigene Bände raus, wo die besten Geschichten der Kinder abgedruckt werden. Das finden die dann natürlich ganz toll und so. Also eine ganz tolle Initiative, die er da gegründet hat. Der macht so viele Sachen und die sind alle so toll und dann denke ich, mein Gott, dann soll er halt Smartphones doof finden, meine Güte.
Ja.
Ist halt so ein bisschen.
Ja, ja, ich finde auch, also ich meine, klar ist das jetzt keine Sache, wo man immer so sagen muss, ja, ab einem bestimmten Alter ist es halt normal oder ja. So, dass man das halt doof findet, aber ich fand dann auch zum Beispiel, ich werde mir jetzt nicht die Korrekturen verderben lassen von Jonathan Franzens ja. Komischem Grumpy Old Man-Tum in Bezug auf das Internet, auch wenn da natürlich auch irgendwie, klar, davon stimmen irgendwie viele Sachen. So,
ja.
Ne?
Ja.
Aber es ist ja ganz interessant, nochmal zu Dave Eggers, dass Buch scheint ja in vielerlei Hinsicht echt so ein bisschen fast das Gegenteil zu sein in seiner Spielfreude zu dem, was der heute so ja. Macht. Also wenn du jetzt eher so sagst, also ich kenne halt diesen The Circle, dann kenne ich noch so ein anderes Buch, das hieß, glaube ich, Das Hologramm des Königs. Ja. Das fand ich irgendwie nicht so toll. Das war auch so ein bisschen digitalkritisch, wie ich mich erinnere.
Ja, aber das war ja auch wieder so eine absurde Geschichte.
Ja, das war so ein bisschen absurd. Aber jetzt hier so das mit dieser Metaebene und diesem Vorwort
ja.
Und mit dem Nachwort, was du ja eben auch nochmal gesagt hast, was total wichtig ist. Da zieht sich jetzt der Faden dann aber ja bei dir doch auch wieder noch so ein bisschen durch diesen ganzen Stapel, ne?
Absolut.
Also es sind eigentlich keine Bücher dabei, die jetzt, also vielleicht ist sogar Fuck von Chester Brown noch irgendwie das Gewöhnlichste jetzt so von der ja. Story her.
Ja, ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ich habe da, das ist mir tatsächlich auch jetzt erst gerade eben, nachdem wir darüber gesprochen haben, aufgefallen, dass es da doch eine Art Linie gibt, die in diesem Eggers-Buch irgendwie ihr großes Finale findet oder ihre große Superentsprechung findet. Ich glaube, dass Eggers diese Energie, die er da reingesetzt hat in diese Absurditäten und diese Formspielerei, durchaus immer noch ein bisschen lebt, aber eben nicht mehr in seinen Büchern. Was Eggers ja heute zum Beispiel macht, wie gesagt, da hat er unter anderem McSweeney's mitgegründet, das ist ja,
ja
sein Verlag, ein im Internet extrem schlaues, gutes, satirisches
ja.
Textportal aus Amerika, die aber auch ein vierteljährliches literarisches Magazin rausbringen,
mhm.
das jedes Mal eine andere Form hat. Und ich glaube, dass das auch so Sachen sind, in denen er diese Leidenschaft noch ein bisschen auslebt. Das gab es mal als einen Kasten, der aussah wie ein Kopf mit verschiedenen Zetteln drin, wo dann Geschichten drauf standen. Das gab es einmal in Form einer Tageszeitung, wo dann die Geschichten drin standen. Die Bücher werden jedes Mal anders designt, manchmal zum Aufklappen mit kleinen Heftchen drin und so weiter und so fort. Da gibt es schon noch so eine große Liebe zu der Verschachtelung und zu dem Ausprobieren neuer Formen und neuer Ideen und so.
Ja, und auch zu diesem Gegenstand Buch oder dann eben Gegenstand kleines Heftchen oder Gegenstand Kasten oder was auch immer.
Genau. Was mich, glaube ich, im herzzerreißenden Werk auch damals beeindruckt hat, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, ist bei diesem, was ich gesagt habe, bei dem Impressum, das er einfach genutzt hat, um da ganz viel Text reinzuschreiben. Ja. Da gibt es einen kleinen Absatz, in dem er schreibt, Größe 5 Fuß 11, Gewicht 85 Kilo, Augen blau, Haare braun, Hände molliger, als man erwarten würde, Allergien nur gegen Schuppen, Einordnung auf einer Skala sexuelle Ausrichtung, wenn 1 absolut heterosexuell und 10 absolut homosexuell bedeutet, 3. Das fand ich immer, diese Skala fand ich wahnsinnig beeindruckend.
Warum?
Ich weiß nicht, ich glaube, es ist, ich habe heute, also jetzt ist ja, wann habe ich das erste Mal gelesen? Vor 20 Jahren, ja, meine Tochter wird 20, vor 20 Jahren. Ich habe heute ein entspannteres Verhältnis zu meiner eigenen Sexualität und habe irgendwie auch über die Jahre gelernt, dass die vielseitiger ist, als ich vielleicht irgendwie gedacht habe. Und ich habe ja damals jetzt keine dezidiert queere Literatur oder sowas gelesen. Ja. Also ich habe eigentlich nur heteronormative, Max Gold war wahrscheinlich das Queerste, was ich gelesen habe. Da fand ich das irgendwie interessant, dass das einer so hinschreibt und sich das so traut. Ich fand das mutig.
Und nicht sagt 1.
Genau. Und nicht sagt, weil jeder sagen würde 1 und er schreibt irgendwie 3. Und lustigerweise, deswegen auch nochmal der Hinweis auf die Knauer-Edition, im Nachwort schreibt er, dass er ganz viele Reaktionen darauf bekommen hätte, dass er 3 geschrieben hat. Unter anderem auch von christlichen Verbänden, die gesagt haben, komm zu uns, wir helfen dir, dass du auf 1 kommst. Das muss doch nicht sein und so. Und er so, Leute, ich wollte wirklich niemals sagen, dass ich schwul oder bi oder sonst was bin. Ich habe es einfach so hingeschrieben und so. Und das fand ich sehr, sehr interessant. So, das hat mich auch damals total beeindruckt, diese kleine Mini-Eintrag da vorne.
Was bedeuten dir denn Bücher so insgesamt?
Also ich glaube, dass ich viel von diesem, was ich ganz am Anfang erzählt habe, von diesem Bücherregal bei uns zu Hause, das habe ich, glaube ich, extrem als Bild behalten. Und das habe ich auch behalten, einerseits als ein Ausweis von, vielleicht auch als Ausweis von Intelligenz, so platt das auch sein mag, aber auch etwas, was mich selber auffordert, wach zu bleiben und da zu bleiben. Das ist so, das symbolisiert so ein volles Bücherregal für mich. Und gleichzeitig finde ich auch, man muss dem auch so eine gewisse Profanität zugestehen. Ich finde einfach auch, dass ein Bücherregal ein super Einrichtungsgegenstand ist. Ich finde, es macht eine Wohnung super gemütlich, wenn da viele Bücher, wenn da ein Regal vor Büchern überquillt. Das macht einen Raum wohnlich, finde ich. Also das ist auch etwas, warum ich gerne Bücher um mich habe. Und dann, ja, keine Ahnung, irgendwie ist das eine, ich finde, ich lese viel zu wenig, weil ich lese so viel im Internet. Das nervt mich eigentlich, dass ich die Lesezeit für so einen Scheiß immer drauf gebe, die ich eigentlich für Bücher, weil ich habe wirklich mein Leben lang immer ein Buch in der Tasche gehabt. Egal, wo ich hingefahren bin, wo ich hingegangen bin. Wenn ich für 10 Minuten aus dem Haus muss, stehe ich eine halbe Stunde vor dem Bücherregal und überlege, A, was passt in meine Jackentasche und B, was nehme ich mit?
Ja, geht mir auch so.
Ich habe immer ein Buch in der Tasche, weil ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das ist die eine Sache, die einen wirklich völlig zweifelsfrei weiterbringt.
Das nehme ich als Schlusswort.
Ja, sehr gut.
Lieber Nils, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr schön.
Fand ich auch.
Das war das Lesen der anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Und heute habe ich mich unterhalten mit dem ehemaligen Viva-Moderator, Blogger, Buchautor, Karnevalssänger und Podcaster Nils Bokelberg, unter anderem über Bücher von Daniel Charms, wie auch immer man ihn ausspricht, und Dave Eggers. Und wenn euch das gefällt, dann sagt's doch gern weiter in den sozialen Medien, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer. Dann lasst doch bitte auch gerne Sterne auf iTunes regnen, gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung oder schreibt sogar eine kurze Rezension dazu, warum euch der Podcast gefällt. Das hilft mir wirklich sehr dabei, das Lesen der anderen noch bekannter zu machen. Und wenn ihr mich ganz besonders supporten wollt, wie gesagt, denkt doch mal darüber nach, mich vielleicht mit einer Mitgliedschaft bei Steady zu unterstützen. Das Lesen der anderen.de/ unterstützen. Das wäre total nett und sorgt eben auch dafür, dass das hier alles so langsam in eine stabile Seitenlage kommt und ich diesen Podcast möglichst lange weitermachen kann. Mir bleibt wie immer am Schluss Danke zu sagen. Danke an Julius Stucke für seine tolle Musik. Danke an Sabine Dulli für das fantastische Grafikdesign. Danke an Marcella Drum für ihre Stimme im Intro. Und danke an meine SupporterInnen bei Steady. Und natürlich auch danke an euch alle, die ihr hier zuhört, fürs Zuhören. Beim nächsten Mal kommt dann hier eine Folge mit der Publizistin Caroline Ehmke. Auf die freue ich mich jetzt auch schon sehr. Ich bin Christian Möller. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.